Hallo, hier ist Andi und bei mir zu Gast ist Ina Rudolf, ihres Zeichens Schauspielerin, Vorleserin, Fotografin, Sängerin auch.
Ich habe Gesang studiert, aber ich arbeite nicht mehr als Sängerin. Aber wo hast du denn die Fotografin her?
Das steht auf deiner Website.
Was?
Ja. Und okay. Du bist auch Autorin und du bist auch Coach für The Work.
Ja.
Hallo Ina.
Hi Andi.
Also ich werde dir für jetzt TV jetzt ein paar Fragen stellen mit dem Hauptaugenmerk auf deine Coaching-Tätigkeit. Also meine erste Frage ist ganz generell, wie kommst du zu einer so breiten Bandbreite an Tätigkeiten? Das ist ja ein Sammelsurium künstlerischen Ausdrucks gepaart mit Lebenshilfe, wobei diese Kombination auch alles andere als alltäglich ist. Wie kamst du zu deiner zu diesen ganzen verschiedenen Tätigkeiten?
Der Witz ist, ich habe schon immer ganz viel gemacht, auch immer parallel, schon als ich ganz jung war. Und damals war es noch so, dass ich mich dafür wie verurteilt habe. Da gab es noch diese Glaubenssätze von, oh, man darf doch nicht 50.000 Sachen. Also wie war das, der Spruch meiner Eltern, man soll nicht auf 1.000 Hochzeiten tanzen. Ne? So, das kennst du vielleicht auch.
Den kenne ich gar nicht, nein.
Kennst du nicht?
Wenn du, solange du deine Füße unter meinen Tisch hast, das kenne ich aber nicht.
Den kenne ich wieder nicht. Nee, also wer zu viel macht, macht nichts richtig.
Oh.
Kennst du den?
Ja.
Ja.
Den kenne ich, glaube ich.
Also, ja, die haben mich begleitet, als ich jung war. Und ich habe schon immer 1.000 Sachen parallel gemacht. 1.000 jetzt nicht, aber 3, 4 bestimmt. Ne? Ich habe fotografiert, ich habe mich fotografieren lassen. Ich habe Schauspiel studiert, Gesang studiert. Was haben wir noch gemacht? Genau, also es gab immer vieles nebeneinander und immer mit so ein bisschen schlechtem Gewissen, bis ich die Work kennenlernte und dann da mal hingeschaut habe, ob das wirklich stimmt, dass ich die Sachen, die ich parallel mache, dann nicht vernünftig machen kann und dann festgestellt habe, das stimmt so nicht, weil das ja zeitlich sich immer, eins schiebt sich in den Vordergrund und das andere schiebt sich in der Zeit in den Hintergrund. Ich mache ja nicht beides gleichzeitig oder 3 Sachen gleichzeitig und mache mich dann verrückt, sondern wenn ich zeichne, dann coache ich nicht. Oder das Zeichnen heute, das hast du gar nicht gesagt, ne?
Zeichnen, ach so, ja, stimmt. Das ja. Da kannst du sogar gleich mal hier mal schnell in die Kamera halten, dass der Beweis, dass du auch zeichnest.
Ja, ich habe euch ein paar Postkarten mitgebracht.
Ja. Ja.
Ihr findet die auch auf meiner Webseite.
Genau, du hast auch dein Buch illustriert.
Genau, der Titel, das Cover hier auf dem Buch. Warte mal, das gibt es hier auch als Postkarte. Und das Zeichnen ist jetzt ja nicht, das ist ja aus so einer Laune raus entstanden. Das ist jetzt nicht meine allererste Priorität oder Wichtigkeit. Ne? Das ist die Karte gewesen.
Ja,
und die habe ich dem Verlagsleiter mal mitgebracht. Hier so Geschenk, als die ersten Postkarten fertig waren. Und dann hat der drauf geguckt und gesagt, super, machen wir als Cover.
Oh,
da ist es.
Aber es passt auch schön.
Habe ich mich sehr gefreut. Und das Neue, was ich jetzt gerade schreibe, wird diese Postkarte haben.
Interessant.
So ungefähr.
Ja. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen.
Ja.
Ja, okay. Also das war eigentlich, du bist ja sozusagen so einfach so ein natürliches Multitalent. Und heute kannst du das auch ohne, dass du irgendeinen stressigen Glaubenssatz hast, ausleben.
Ja, ich liebe ja die Work, ich liebe diese Arbeit mit den Glaubenssätzen und habe festgestellt, dass ich viel mehr kann, dass viel mehr möglich ist, wenn dieser gedankliche Stress dahinter aufhört, ne? Wenn ich es einfach nur mache. Viele Leute können nicht so viel machen, weil sie machen was und dann folgt ein ganzer Rattenschwanz von Zweifeln, von Befürchtungen in die Zukunft oder von was mache ich denn wenn und so weiter. Dieser ganze gedankliche, sagen wir mal, Nebelschweif, der da hinten noch dranhängt dann.
Ja.
Und der sich dann eine Stunde beschäftigt, bis hin zu Tagen manchmal.
Ja, Wochen sogar. Kennst du manche auch. Manche verweilen in Depressionen wegen solchen Gedanken.
Ja, und können dann erstmal in der Woche gar nichts machen,
ja, ne? Genau,
bevor
ja.
sie sich wieder aufgerappelt haben und dann das Nächste tun können. Und jetzt stell dir vor, dieser gedankliche Nebelschweif würde einfach wegfallen. Du machst was, fertig. Und dann kommt kein Blablabla, bla, bla, aber und weil und es ist doch aber und denk doch dran und vergiss nicht und so weiter. Wenn das alles wegfällt, dann machst du was, fertig, nächste. machst es einfach und wenn es fertig ist, ist es fertig. Oder du legst es beiseite. Und das spart wahnsinnig Nerven, das spart wahnsinnig Kraft und Zeit, nicht in dieses Denken zu verfallen oder vor allem nicht in das stressige Denken, ne, was einen dann wieder hindert. Oder bevor manche Leute überhaupt was tun können, bevor sie überhaupt anfangen, einen Artikel zu schreiben oder eine Zeichnung zu machen oder überhaupt nur aus dem Haus zu gehen, ne, dieses viele Abwägen. Ja, aber was passiert, wenn? Und ich muss doch und bedenke aber und so weiter, ja? Bevor überhaupt irgendwas zustande kommt, anstatt dass sie ihrer Intuition vertrauen, was tun, dann fühlen, wie ist es denn? Und weitermachen. Mhm. Viele Leute kommen gar nicht diesen ganzen Tag in dem Gedankengerödel und kommen eigentlich gar nicht ins Handeln. Ne? Und das fühlt sich halt oft auch einfach sehr gestaut an. So immer dieses nur Denken. Ne? Wenn ich nicht ins Handeln komme, dann fühlen sich die meisten Leute sehr blockiert und gestresst.
Ja. Mhm. Naja, wie kamst du denn zu deiner Coaching-Tätigkeit als jetzt Coach für The Work oder auch zu der Work allgemein?
Hm. Ich hatte um die 30, jetzt bin ich fast 50, um die 30 so eine Krise. So, ich hatte das Gefühl, ich habe alles. Ja, ich habe damals fürs Fernsehen gearbeitet als Schauspielerin. Es ist alles da. Das dicke Auto ist da, die große Wohnung ist da, das Geld ist auf dem Konto, ich habe Freunde, ich habe einen guten Job, ich habe die ganze Anerkennung, alles, was ich noch mit 14 dachte, ja, wenn ich das mal alles habe, dann ist das glückliche Leben da. Ja, da ist das schöne Leben. Und dann hatte ich das alles und es fühlte sich aber innen immer noch so, ja, irgendwie unglücklich oder unerfüllt an. Hm. Ständig so in Abhängigkeiten. Irgendein Produktionsleiter konnte irgendwas zu mir sagen, ne? Autsch. Es ging direkt rein, tat weh, ja, warf mich hin und her und so war ich ständig zwischen den Ereignissen hin und her geworfen und konnte das gar nicht, kam gar nicht dazu, das zu genießen, was ich mir da alles oder was ich alles geschenkt bekommen hatte. Mhm. Und so habe ich dann mit 30 gemerkt, jetzt macht es auch nicht mehr Sinn, noch ultra lange wieder zu warten und zu denken, naja, vielleicht muss ich erst 40 werden, bis es sich von selber einstellt oder so, ja. Und ich habe dann mit 30 einfach beschlossen, mich mal auf die Suche zu machen und habe dann alles Mögliche gemacht, ja, wie wenn man hier so eine Zeitung aufschlägt, so eine Spiri-Zeitung, so, dann, ja, dann erfährt man irgendwie Kinesiologie und Yoga und Shiatsu und Qigong und chinesische Heilweisen und was weiß ich. Mhm. Und da bin ich überall lang gegangen und habe mir das alles angeschaut. Das war auch alleine, das war schon eine spannende Reise, hier und da und dort reinzuriechen. Und irgendwann bin ich zum NLP gekommen. Hm. Und innerhalb dieser
neurolinguistischen Programmierung.
Genau. Ja, genau. Und das war auch schon alles sehr spannend. Da gab es auch schon verschiedene Arbeit mit Gedanken, sowas wie Reframing oder so, ja, Sachen einfach anders zu sehen.
Sicher auch so ein paar Aha-Erlebnisse.
Ja. 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 Und im zweiten Teil der Ausbildung kam dann The Work, nachdem ich schon ultra komplizierte Sachen coachen konnte, ja, für die ich teilweise 4 A4 Blätter auswendig gelernt habe, um durch diese komplexen Formate coachen zu können, kam dann The Work. 4 Fragen und eine Umkehrung.
Du hast damals schon gecoacht, also das heißt, du hast immer auch oft gerne das, was du gelernt hast, auch dann rasch weitergegeben?
Ja, innerhalb der Ausbildung haben wir das sowieso gemacht, innerhalb dieser NLP-Ausbildung.
Aha, okay.
Haben wir uns untereinander begleitet und die Formate, die wir gelernt haben, ausprobiert. Mhm. Ja, und als dann The Work kam, fand ich das popelig mit den 4 Fragen. Ja. Ne? Wie, so einfach. Ich saß dann so da und habe so gesagt, nee, also mit mir nicht, Leute. Ne? Ich habe ja hier schon viel komplexere Sachen auf Tasche. Was soll ich denn jetzt mit 4 Fragen? Ja? Ja. So war mein erster Gedanke. Und
es geht, glaube ich, einigen so.
Ja, habe ich auch schon öfter gehört als Einwand. Und weil ich dann so skeptisch geguckt habe, war ich gleich dran, um vor der Gruppe durch den Prozess begleitet zu werden.
Oh.
Ja, oh, genau. Und das war für mich so ein Erlebnis, wie man mit so einer kleinen, einfachen Methode, wenn man sich darauf einlassen kann, und das konnte ich, wie viel ich da bewegen konnte. Das war unglaublich. Ich wurde damals gebeten, an jemanden zu denken, mit dem ich regelmäßig Stress habe, gerne schon länger, gerne richtig verfahren. Ja? Also ich sollte mir nicht irgendein Pillepalle aussuchen, sondern wirklich was mir wirklich wehtat, Stress bereitete. Und ich habe eine Frau aus meinem Arbeitsumfeld ausgesucht. 10 Jahre, glaube ich, hatte ich diesen Stress mit ihr.
Oh.
10 Jahre.
Oh je.
Und der erste Gedanke, der mir einfiel zu ihr, war, sie ist negativ. Das sah man auch, ne? Immer so die Mundwinkel runter, überall Spitzen verteilen, immer irgendwas anzumerken noch, ne? Das letzte Wort immer so. Und andere waren auch meiner Meinung, ne? Das war nicht nur ich, weil ich natürlich das schon ein bisschen den Braten schon roch, als die Ausbilderin sagte, na, was denkst du denn über die Frau? Ich dachte, nee, das sind nicht nur meine Gedanken über die Frau, das ist objektiv wahr.
Ja.
Die ist negativ, ne? Und das habe ich sehr häufig auch in den Einzelsitzungen, dass Leute kommen und sagen, ich weiß gar nicht, ob wir hier wirklich arbeiten können, weil das sind ja keine Glaubenssätze, was ich hier habe. Das sind ja Fakten, das ist ja so. Und dann sage ich immer, ja, lass mal einfach gucken. Wir gucken einfach und dann am Ende der Stunde sind sie total überrascht und sagen, das gibt's doch gar nicht, dass das doch wieder nur durch meine Brille gesehen ist. Ne? Das ist doch wieder nur durch meine Gedanken, sehe ich auf die Welt. Das, was ich glaube, was ich erlebt habe, meine Bewertung, meine Interpretation, meine Befürchtungen.
Ja, es ist interessant. Der Mensch kann ja tatsächlich, den wir da sehen, kann ja tatsächlich aus seinem eigenen Gefühl raus negativ sein und kritisieren. Aber wenn wir das in uns wahrnehmen, ist das ja ein Spiegelbild. Das ist dann ja auch in uns.
Ja.
Ja.
Ja, ich konnte finden, wo ich überall negativ war. Ne? Das hatte ich ja vorher so nicht gesehen.
Oh.
In der Umkehrung. Mhm. Ne? Nach den 4 Fragen stellen wir uns ja eine, gucken wir einfach, welche Umkehrung könnte denn wahr sein? Also welches Gegenteil von sie ist negativ? Und dann kam als erste Umkehrung, ich bin negativ. Und ich so, Moment, ey, darum geht's doch hier gar nicht. Ne? Wollte ich anfangen zu diskutieren. Sag, was soll das denn jetzt hier? So?
Oh ja, das ist dann, auf einmal ist die Pistole auf sich selbst gerichtet. Und dann so, ein Moment, nee.
Ne? Ja, und in der Work geht's ja nicht um Pistole draufrichten, ja. Ne, sondern...
Aber es fühlt sich vielleicht wie für jemanden zuerst ja, so an, meine ich. Natürlich
kann
geht's
es darum. Kann ja. passieren, ja.
Dieser Blick in den Spiegel ist nicht so einfach für man manchmal, ja.
Und das war dann so interessant zu sehen, wie ich dieses Bild hatte von ich bin die Gute, sie ist die Schlechte, ne? Ich bin die Positive, sie ist die Negative. Und ich warte hier mal ganz entspannt ab, bis sie sich bewegt. So war meine Einstellung vorher. Sie sollte sich ändern und darauf warte ich jetzt mal. Und das erlebe ich auch sehr viel, ne? Dass wir in unserer Selbstwahrnehmung ja glauben, ich bin in Ordnung.
Ja.
Ne? Und die Welt ist irgendwie schräg drauf, die sind irgendwie komisch. Und die sollen sich erstmal ändern.
Ja.
So. Und dann konnte ich mit der Umkehrung einfach sehen, boah, zum Beispiel, meine ganzen Gedanken über sie, die waren alle negativ. Da war nichts Gutes dran. Ich habe kein gutes Haar an ihr gelassen. Ja? Mhm. Das erstmal wahrzunehmen, weil so war mein Selbstbild ja vorher gar nicht. Ich habe mich ja immer als die freundliche, positive empfunden. Aber durch die Work konnte ich erstmal verstehen, boah, wie negativ meine Gedanken über diese Frau waren.
Ja.
Also dieses Bild, was ich vorher da hatte, ich oben, sie unten oder so, das verschwand dann völlig. Ich konnte auch noch sehen, wo ich sonst im Leben dauernd ziemlich negativ war. Und dann hat uns das wie auf eine Stufe gestellt. Ja, das zu verstehen, da war das nicht mehr ich oben, sie unten oder umgekehrt, sondern wir waren einfach 2 Menschen nebeneinander, gleichwertig. Jeder hat seine Sachen am Start und... Das hat wieder sehr viel mehr Nähe gemacht von dieser ganzen Distanz vorher. Ja, dieses, ja, änder dich mal, ich warte hier mal, bis du soweit bist. Ne? So dieses, weißt du, hat plötzlich uns wieder näher gebracht. Nur allein dadurch, dass ich verstanden habe mit der Umkehrung, gar nicht wahr, dass sie negativ ist und ich positiv. Ne? Das stimmt einfach mal gar nicht. Ja. Habe ich geglaubt bis dahin, aber nicht wahr.
Und wie kamst du dann, dass du sogar Coach, hat dich das so bewegt, dass du dann, dass es fast unausweichlich dann in die Richtung ging, dass du das auch mehr lernen wolltest und dann vermitteln wolltest auch?
Also es war erstmal so, dass alle in unserer Ausbildungsgruppe immer schon gelacht haben, wenn ich wieder am Start war mit dem Coachen. Wir haben ja danach noch andere Formate gemacht, weil mir immer passiert ist, ich habe das gar nicht gemerkt, aber ich habe die Work überall reingebracht. Das war plötzlich so in meinem Herzen, dass was immer wir gemacht haben für andere Formate, um 3 Ecken, schwupp, 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 war ich wieder bei der Work. Ne? So, und dann ging immer so ein Lacher los. Und ich habe dann einfach selber sehr viel mit mir gearbeitet. Das geht nämlich sehr leicht. Ich finde die Work auch als Selbstcoaching-Methode total gut geeignet. Ja, man kann sich einfach zu Hause selbst hinsetzen, zu einer stressigen Situation seine Glaubenssätze finden und die hinterfragen. Und ich habe mir damals richtig Zeit genommen, nachdem ich gemerkt habe, die Work ist was für mich. Ich habe mich zu Hause hingesetzt und habe angefangen, die ganze Vergangenheit, alles, was mich da zu dem damaligen Zeitpunkt noch geschmerzt hat. Also
richtig auf den Operationstisch gebracht, diese
ja,
ganzen Sätze.
Ja, so richtig. Wenn ich heute hier sitze und ich denke an meine Vergangenheit und ich komme da irgendwie so lang und plötzlich macht es Autsch. Und ich gehe noch ein Stück und es macht wieder Autsch. Ja? Dann ist es ja was, was zwar eigentlich vorbei ist,
ja,
aber durch das, was ich heute noch darüber glaube, ist es eben nicht vorbei, sondern ich halte diesen Schmerz in einer Tour lebendig durch das, was ich noch, durch die unerlösten Gedanken sozusagen, die ich da immer noch glaube. Und das kann ja bis in die frühe Kindheit zurückgehen. Solange ich noch glaube, ich habe da was falsch gemacht oder ich hätte das besser machen sollen oder jemand anders hat mir was angetan, dass damit darf der nicht durchkommen, ja, oder sowas, da bleibt dann immer was offen und ich komme mit dieser Vergangenheit nicht zur Ruhe. Und all diese Punkte, die ich damals dachte, ne, oder wo ich gefühlt habe, wenn ich da hindenke, da ist noch Schmerz, die habe ich mir alle angeschaut. Ne, Schule, Eltern, die Ex-Freunde, mein Freundinnen-Thema, damals war das total wichtig, habe ich mir angeguckt.
Oh,
Beruf, ja.
Alles Mögliche, ja.
Alles Mögliche. Ich habe ein Jahr lang für mich selbst richtig alles Mögliche durchgearbeitet und es war wie, als würden diese ganzen Pakete, die ne, oh, immer so wie schwere Bleiplatten hatte ich immer so auf den Schultern. Meine Schwester sagt immer, na, hast wieder die Alpen auf den Schultern? So, ja, so, oh Gott, ist das Leben schwer und man weiß gar nicht so richtig, warum, ne? Was ist denn los? Ja, und das habe ich damals alles wie abgetragen, diese ganzen, dieses ganze stressige Paket von was da in der Vergangenheit noch so los war. Als ich damit fertig war, habe ich gemerkt, ja, da ist ja auch noch die Zukunft, die ist auch noch da.
Oh je.
Die ist überhaupt noch nicht anwesend, aber die kann schon so belastend sein.
Ja.
Alles, was ich befürchte, was in der Zukunft Schwieriges passieren wird, alle Konsequenzen, die ich mir ausmale, ja, die belasten mich ja jetzt. Die belasten mich nicht erst in der Zukunft, sondern jetzt, wo ich dran denke, wo ich für möglich halte, dass diese schlimme Sache da passieren wird. Ja, und das kann man auch, sind auch alles nur Gedanken, die kann man sich auch anschauen. Und nichts davon ist wahr, weil ich kann ja überhaupt nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Ja.
Ja.
Überhaupt keine Ahnung. Keiner von uns weiß das. Und jede nächste Sekunde kann eine Überraschung sein. Das fühlt sich halt total anders an, wenn ich so in mein Leben gehe. Keine Ahnung, was passiert. Ich weiß es einfach nicht, ne? Mit dem Bewusstsein in den Tag zu starten, mal sehen, was der Tag mir bringt. Da fühle ich immer so ein richtiges Prickeln, ne? So eine Neugier.
Ja.
Und so ein, ja, so ein Champagner im Blut. Das finde ich immer so, oh, toll, mal sehen, ja? Keine Ahnung. Wie Katie immer sagt, ne? Byron Katie, the I don't know mind.
Ja.
Wenn ich schon glaube zu wissen, was passiert, ne, wie kann ich nicht merken, wie das Blut so rausfließt, okay Leute, tschüss, ne, so, keine Lust mehr, da weiß ich ja schon alles, wie ich dann einschlafe, ne? Aber mit, ich weiß es nicht.
Oder gestresst, statt einschlafen, oh mein Gott.
Ja, oder so, ne, wenn ich glaube zu wissen, was passiert, und dann kommt noch das und noch das und noch das.
Ja.
Habe ich wieder die Alpen auf den Schultern.
Ja, also das ist cool. Also ich und dann hat sich das entwickelt, dass du dann auch Interesse bekommen hast, dieses Coaching zu machen, den Coach for the Work.
Also ich habe, glaube ich, erst mal 5-6 Jahre nur so für mich gearbeitet.
Okay.
Habe das zwischendrin auch immer mal wieder ein bisschen wie verloren oder ein paar Wochen gar nicht angeschaut.
Ja.
Kann ich gar nicht mehr so genau sagen, wie lang das war, aber es hat immer mal ein bisschen pausiert und dann kam ich da irgendwie wieder dazu.
Ja, hat dich aber ganz schön trotzdem sehr langstreckenmäßig doch gefesselt, ne?
Ja, es ist ja wie so ein kleines Werkzeug, was ich in der Tasche habe. Manchmal denke ich, es ist wie so ein Medikament. Wie bei so einem Migränepatienten. Ja? Wenn der sein Medikament dabei hat, ist er viel ruhiger. Dann weiß er, ich habe was in der Tasche, was mir hilft. Hat er das aber nicht dabei, ne, dann wird er den ersten Kopfschmerz, der kommt, schon interpretieren, oh scheiße. Oh, ne? Was mache ich denn jetzt? Dann wird es sich noch weiter anspannen. Mist, das Medikament ist nicht da, ne? Und dann wird, ja. Oh Achtung, oh Mist, ich muss nach Hause, ne? Und jedes äußere Geräusch und alle Einflüsse werden umso stärker wirken, wenn ich mein Medikament nicht dabei habe. Durch die Work hatte ich das Gefühl, ich habe immer mein Medikament dabei. Wann immer echter Stress auftauchen sollte, kann ich mich irgendwo hinsetzen und es mir anschauen. Und schon allein das, also das Wissen darum, dass ich jederzeit irgendwo innehalten kann und mich einen Moment damit beschäftigen und es auflösen. Es gibt immer irgendeine andere Alternative, eine bessere Perspektive zu dem Schmerz oder zu dem Stress, der da gerade ist. Ich sehe es meistens bloß gerade nicht. Und zu wissen, dass ich die Work habe, war schon für mich einfach, da war schon die Hälfte des Stresses, hat sich schon grundsätzlich einfach erledigt. Weil ich eben nicht diese Zusatzanspannungen hatte, ne, von, oh, ich weiß ja auch nicht, was mir hilft und, oh Gott, und Medikament nicht dabei und so, ja. So, wenn ich nichts habe, was mir zuverlässig hilft, dann kommen immer noch die sorgenden Gedanken obendrauf. Oh, ja, wo wird das hingehen? Das endet in der Katastrophe. Keiner kann mir helfen, ja, nur, ich auch nicht.
Ne? Wie ist das denn gekommen, denn, dass du Coach for the Work wurdest?
Das hast du mich jetzt schon drin. Ich antworte immer was anderes.
Ich bin noch bei Frage 1 von 30.
Ich robbe mich
kein
vor.
Kein Problem, ich finde das alles super spannend. Aber ja.
Wir können ja das Spiel machen, wie ich es schaffe, nicht drauf zu antworten. Nee, gut, ich bin aber schon ein Stückchen vorwärts gekommen in der Zeitlinie, ja?
Ach so, ja.
Naja, also ich habe 5-6 Jahre selbst damit gearbeitet, ja?
Was wichtig wäre, ich werde dann gleich nämlich als nächstes auch von dir fragen, dass du was zu der Work sagst, was sie ist und diese 4 Fragen genau erläuterst, weil ja, vielleicht kennen manche die gar nicht. Und falls jemand das noch nicht wusste, ich habe das jetzt noch nicht erwähnt, aber das ist eine Fragetechnik, die Byron Katie entwickelt hat. Eine Frau aus den USA, aber da wirst du gleich was zu sagen. Nee. Ja, okay. Und wir waren jetzt dabei, dass du ein paar Jahre gewirkt hast ordentlich und das hast du immer mal wieder verloren und wieder gehabt.
Genau. Und zwischendrin haben mich immer Freunde gefragt, was machst denn du da? Und ich habe das versucht zu erklären und habe dann immer gemerkt, so dass die so nach 10 Minuten der Aufmerksamkeitspegel so runterging und sie irgendwie gesagt haben, naja, ist ja auch egal oder sowas, ja. Mach du mal, es ist ja gut für dich scheinbar und okay, so. Ja. Und ich konnte es scheinbar damals auch noch nicht schlüssig erklären. Was ist denn das überhaupt und was tut es für mich? Und nach 5-6 Jahren hatte ich das Gefühl, jetzt könnte ich das. Und das wollte ich mal ausprobieren. Nachdem ich dann schon mit ein paar Freunden das auch gemacht hatte, also die zu mir nach Hause kamen und ich gesagt habe, immer wenn Stress bei denen auftauchte, ne, das normale früher war ja, wir setzen uns hin und ratschen das richtig durch. Ich gebe dem anderen recht. Ja, ja, dein Problem ist schwerwiegend und der andere ist doof und ist klar, ich hab dich lieb und so weiter, ja. Dem anderen die Bestätigung zu geben, was ihn für den Moment getröstet hat, aber am Ende keine wirkliche Lösung in Sicht war. Jetzt hatte ich aber die Work und habe ein paar Mal gesagt, okay, wir können das jetzt hier durchratschen, wie früher auch. Und wenn du Lust hast, komm mal auf mein Sofa und wir können es mal ausprobieren. Ja, vielleicht findest du tatsächlich eine richtige Lösung für dich. Irgendwas ist ja da drin versteckt. Und wenn du Lust hast, dann gucken wir mal. Und dann häufte sich das, ne, dass Freunde kamen oder die dann wieder ihre Bekannten, Verwandten geschickt haben, so, dass ich merkte, oh ja, doch, das wird häufiger. Leute kommen und gehen und wollen mal die Work ausprobieren. Das brachte mich einfach auf den Gedanken, es auch mal eine Art Vortrag zu machen. So. Und das habe ich dann im kleinen Rahmen gemacht und das fühlte sich gut an. Und irgendwie haben wir dann eine kleine Gruppe gehabt in Kreuzberg, die alle mit der Work arbeiten wollten. So war das. Es waren immer so 10, 20 Leute. Und es stellte sich dann raus, dass am Ende war ich immer derjenige, der es doch geleitet hat, obwohl wir eigentlich eine gleichwertige Gruppe haben wollten, die eigentlich nur miteinander arbeiten. Aber wenn jemand eine Frage hatte, dann kam die halt immer zu mir. Ich war scheinbar der nach 5-6 Jahren mit der Methode halt am meisten Seminare besucht hatte, am meisten Erfahrung damit hatte. So. Da war ich doch irgendwie so dieser Leiter der Gruppe. Mhm. Bis mal jemand von der Volkshochschule da war, der sagte, sag mal, hast du nicht Lust, so mal ein Seminar bei uns zu machen? Und dann habe ich nicht gesehen, wieso nicht. Und dann war ich plötzlich Seminarleiter.
Wow.
So ging das. Und dann habe ich an zwei Volkshochschulen in Berlin unterrichtet, bis ich gemerkt habe, dass es immer so einen Teil der Gruppe gibt, die wirklich ernsthaft arbeiten wollen. Mhm. Ein anderer Teil kam, weil sie gesehen haben, die Schauspielerin, die kenne ich aus dem Fernsehen. Ja. Und weil es ja so günstig war, bei der Volkshochschule, der ermäßigte Preis waren damals, glaube ich, 35 Euro. So, da konnte man halt für 35 Euro so ein Wochenende buchen. Und der Witz war, die Leute waren dann, da war eine unglaubliche Fluktuation drin. Die waren dann in der Mittagspause schon weg. Wenn sie nicht gleich was damit anfangen konnten mit der Work, kamen die halt nicht wieder, weil 35 Euro war halt nicht so viel.
Ja. Ne?
So, und ich habe mich dann gesehnt nach Gruppen, mit denen man ernsthaft arbeiten kann. Also die sich wirklich aus Leuten zusammensetzen, die bereit sind, tiefer zu schauen und die Lust haben, da wirklich hinzugehen.
Ja, verständlich.
Und dann habe ich gemerkt, ja, da komme ich nicht drum rum, das einfach auch teurer anzubieten und das auch in einen räumlichen Rahmen zu setzen, wo man nicht in so einem Konferenzraum sitzt, sondern in einem Raum, der so eine Atmosphäre auch schafft, wo man sich fallen lassen kann oder einfach auch mal ein bisschen entspannen kann, ne? Wo wir jetzt auf Kissen sitzen können oder uns auch mal hinlegen oder einfach so gemütlicher.
Mhm.
Ja, so ging das. Dann habe ich plötzlich irgendwann Räume gesucht und gefunden und irgendwann kam das erste Buch. Und da ging irgendwie alles dann wie von selbst. Also diese Work ist für mich wie so ein gutes Beispiel von, wie alles von selber geht, wenn ich einfach meinem Herzen folge.
Mhm.
Weißt du, so nicht wie andere Leute so ihren Berufsweg aufbauen oder wie ich das auch beim Schauspiel gemacht habe. Was muss ich hier machen? Und dann muss ich ein Demoband schneiden und dann muss ich die Caster sehen, dann muss ich in der Republik rumfahren und irgendwie alle relevanten Leute mal treffen, dann muss ich auf Partys gehen und so einen Plan machen, wie komme ich denn hier an Jobs, brauche ich eine Agentur und so Sachen. So einen richtigen, wie baue ich denn das auf, Plan. Und bei der Work war das so nicht. Da habe ich einfach nur gemerkt, ich möchte da lang gehen, ich möchte da dranbleiben. Und dann hat sich jeder Schritt irgendwie einzeln ergeben. Und die 5-6 Jahre vorher hatte ich auch schon überlegt, mal was damit zu machen. Habe aber immer gemerkt, irgendwie ist es noch nicht so weit. So, es war einfach spürbar.
Hm.
Ja, und so hat sich irgendwie ein Schritt immer nach dem anderen ergeben, mühelos, unangestrengt. Sogar bei dem Buch war es so, dass... ich bin eigentlich auch wirklich nur meinem Herzen gefolgt. Als ich dann Seminare gemacht habe, die mehr gekostet haben, habe ich mich gefragt, wie bewerbe ich denn das jetzt? Weil bei der Volkshochschule hat ja die Volkshochschule die Leute akquiriert. Mhm. Und plötzlich muss ich das irgendwie bei meinen freien Seminaren ja selber machen. Und dann habe ich festgestellt, nach 1, 2, 3 Mal Werbung schalten, oh, das nervt. Werbung schalten ist doof. Außerdem, überhaupt eine Werbung sieht auch doof aus. Also so, man hat dafür bezahlt, dass da jetzt so ein kleiner Kasten in der Zeitung ist und so. Ja, fand ich irgendwie doof. Mhm. Und haben mir dann vorgenommen, mache ich nicht.
Okay.
Da war noch keine Idee, wie ich es stattdessen machen könnte. Aber erstmal hatte ich beschlossen, mache ich nicht.
Mhm.
Und dann, ja, was mache ich denn dann? Aber wie bewerbe ich es denn? Und dann habe ich gedacht, ja, guck mal, was kann ich denn alles? Und habe gedacht, ja, ich kann schreiben. Ich hatte vorher schon einen Roman geschrieben und einen Erzählband. Und habe gedacht, schreibe ich einfach Artikel über die Work. Ich schreibe über das, was ich liebe an der Work. So mache ich das.
Mhm.
Das kostet mich nichts. Ein bisschen Zeit, aber würde ich sowieso gerne machen. Und dann hatte ich ein paar Artikel in verschiedenen Zeitschriften. Und dann hat sogar der Verlag mich angerufen.
Mhm.
Also normalerweise kenne ich das von Schreibern so, dass die sich bewerben bei Verlagen. Und dann hat man irgendwie unglaublich Glück, dass man angenommen wird und so, ne? Und ich weiß noch, wie der Verlag mich anrief und sagte, wir haben hier einen Artikel gelesen, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Ich dachte, das gibt's doch gar nicht, wie einfach alles da immer zu mir kommt. Ne? Ich meine, klar, das macht nachher Arbeit, das Buch zu schreiben. Aber trotzdem, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es fließt alles sehr leicht und automatisch in diesen Workflow, kann man ja sagen. Workflow.
Mhm. Mhm. Ja, Und so bist du also Coach für The Work geworden und hast dann auch noch dein Buch geschrieben. Und das lief dann am Anfang, hat es ein bisschen gebraucht, aber offenbar war dann ein richtig schöner Flow dann schließlich da. Ja, super. Also ich möchte eigentlich dann gleich mal, dass du mal ein bisschen erzählst, woher die Work kommt und wie sie ist, was sind diese vier Fragen, wie funktioniert sie, wobei sie hilft. Also dass du da ein bisschen drüber erzählst.
Also für mich ist die Work eine einfache Methode, einfach zu lernen, die mir hilft, erstmal überhaupt die Ursache zu verstehen von dem, was mich schmerzt, wo diese stressigen Gefühle herkommen, ne? Die Enttäuschung, die Wut, der Ärger, der Schmerz, was gibt's noch? Die Panik, Angst. So, ich erlebe immer wieder, und so war es bei mir früher ja auch, dass ich dachte, im Außen liegt die Ursache. Also wenn mein Bankkonto leer ist, muss ich ja aufgebracht sein oder dann muss ich ja Sorgen haben. Oder wenn mein Partner mich verletzt, dann muss ich ja sauer sein oder muss ich traurig sein. Und mit der Work können wir gut verstehen, dass nicht die Auslöser im Außen wirklich die Ursache sind. Die triggern das nur, ne? Das berührt irgendwas, aber das, was den Schmerz wirklich macht, ist das, was ich über die Dinge glaube.
Die Gedanken.
Die Gedanken. Aber nur die Gedanken, die ich für wahr halte. Und Gedanken an sich sind harmlos. Die machen erst ein Gefühl in mir, wenn ich sie auch glaube.
Ich muss was richten. So, perfekt.
Technik.
Ja, Technik. Technik, die nicht unbedingt begeistert. Oder doch begeistert nach der Work.
Ja, und also weiter? Mit der Work kann ich, Teil 1 der Work besteht für mich darin, überhaupt erstmal zu verstehen, was glaube ich denn da? Wenn ich eine stressige Situation habe, irgendwas ärgert mich, nervt mich, macht mich nervös oder aufgeregt, ja, was lehne ich denn da ab? Was will ich denn da anders haben? Und da kann ich erstmal verstehen, was die wirkliche Ursache ist von meinem Stress. Irgendwelche Gedanken, die mir sagen, so soll es nicht sein, ja, es soll anders sein. Dieser ständige Widerstand, der da gedanklich immer so wie feinen Staub reinbläst in mein Getriebe und dann knirscht das halt überall. Bis hin zu richtig großen Dreckbatzen manchmal. Ja. Also solange mein Verstand irgendwas anders haben will und es besser weiß als das, was gerade ist, ne, solange werde ich da irgendwie auch Schmerz empfinden oder Schwierigkeiten haben. Und diese Gedanken können wir immer finden. Da gibt es ein Arbeitsblatt von Katie, was man sich auf ihrer Seite runterladen kann. Wenn ihr das jetzt nicht wollt, könnt ihr einfach mal schauen, wenn ihr eine stressige Situation habt, was sollte denn da anders sein? Was will mein Verstand da geändert haben? An mir oder an der anderen Person oder an der Situation? Was glaube ich da zu brauchen, was aber nicht da ist? Was will ich da? Was sind meine Urteile, meine Verurteilungen dieser Person oder meiner Person oder auch eben der Situation? So komme ich sehr schnell auf meine Gedanken, die mich da nicht im Frieden sein lassen. Meine stressigen Gedanken, also Gedanken über mich sind zum Beispiel, ich bin zu. Ne? Alles, was suggeriert, dass ich so, wie ich jetzt gerade bin, nicht okay bin. Ja, ich bin zu dick, zu dünn, zu faul, zu ehrgeizig, zu laut, zu schüchtern, zu tollpatschig, zu berechnend. Ja, was immer. Mein Verstand, also das, was ist, ist. Und mein Verstand sortiert es irgendwie ein. Manchmal kommt mir das vor wie so ein großer Apothekerschrank und ich ziehe immer die kleinen Kästchen auf und sage so, nützlich, unnützlich. Falsch, richtig, gut, schlecht. Ne? Das ist aber nicht in der Realität so, sondern das sagt ja mein Denken, sortiert es dorthin. In der Realität ist es erstmal wertfrei. Es ist nichts, ne? Es ist einfach jetzt hier ein Glas mit Wasser. So, jetzt kann ich sagen, das Wasser ist gesund, ja, oh, hey. Oh. Oh. Dann geht es mir gut, wenn ich das trinke. Ne? Wenn ich sage, wo hast denn das her? Ne? Und dann mein Denken sagt, Nee, da habe ich neulich so einen Artikel gelesen. Ach du, lass mal lieber stehen. Und aus der Plastikflasche lieber auch nicht, ne? So, und da kann natürlich auch immer was dran sein, ne? So. Nur mal kurz als Beispiel, was ich über die Sache denke, bestimmt, was ich dann auch fühle. Die Sache an sich ist erstmal wertfrei in der Welt. Die ganze Welt, der ganze Planet, alles existiert erstmal wertfrei. Und mein Denken sagt, falsch, richtig. Gut, schlecht. Soll so nicht sein oder ist okay.
Naja, körperlicher Schmerz kann ja trotzdem wehtun. Selbst wenn wir sagen, wir lassen das Wort wehtun oder Schmerz wegfallen und betrachten es wertfrei, kann es ja trotzdem das, was, worauf man hindeutet, wenn man sagt, Schmerz kann ja trotzdem da sein. Also ist da nicht ein bisschen ein Unterschied zwischen körperlichem Schmerz und seelischem Schmerz?
Ja, interessant, dass du das aufwirfst, weil ich das schon sehr oft mit Leuten probiert habe, auch bei mir selbst. Ich habe auch, also seit 10 Jahren habe ich Rückenschmerzen, damit laboriere ich schon so rum. Mhm. Und es ist sehr interessant, auch da mal zu schauen, ist es wirklich Schmerz? Das ist ja das, was du jetzt gerade gefragt hast, die erste Frage der Work eigentlich. Ist es wahr, dass das Schmerz ist da? Und dafür braucht es wirklich einen offenen Verstand und eine Möglichkeit, hinschauen zu wollen. Wenn da was wehtut, ich spüre was, ich fühle was, da ist eine Art Gefühl oder Emotion, dann kann ich mir wirklich ganz sicher sein, dass das Schmerz ist, was ich da empfinde. Und meist kann ich das nicht, da verändert sich schon was. Wenn ich da hinspüre, bei mir ist ja immer der Rücken, dann merke ich einfach nur, was ich da empfinden kann. Da ist irgendein Druck vielleicht oder ein Ziehen. Ja, das ist schon wertfreier, als zu sagen Schmerz.
Ja, das ist, ich hab das schon gemeint. Ich habe deswegen auch gesagt, wenn wir das Wort Schmerz fallen lassen und so weiter. Weil ich war zum Beispiel mal beim Zahnarzt und da ist auch einfach, da war eine Bereitschaft, einfach nur das sein zu lassen, was ist, ohne jetzt zu sagen, ich will hier weg oder wie auch immer oder das ist Schmerz oder wie auch immer. Aber das, was wir beschreiben mit es tut weh, war trotzdem da. Also es war nicht, dass es schön war und nicht gleich das Gleiche war, wie an einem Strand zu sitzen. Oder. Aber ich kann verstehen, dass die Gedanken darum, die machen das halt zu einem richtigen Albtraum.
Ja, oder? Und weißt du, die Gedanken können schon vor dem Zahnarzttermin losgehen.
Oh ja, ja.
Ne?
Ja.
Oh, das wird so und so sein.
Oh ja,
das wird wehtun und dann hast du den Schmerz schon und es ist noch gar keiner dran und bohrt noch gar nicht. Ne? Ja, dann, und auch im Nachhinein kannst du das mit deinen Gedanken unglaublich verlängern.
Ja, ja. Ne?
Ich habe jetzt auch seit ein paar Jahren, mache ich immer die Übung beim Zahnarzt, mich so lange wie möglich zu entspannen. Der Zahnarzt ist für mich immer die Übung zum Entspannen.
Ah ja.
Auf dem Stuhl dann da zu liegen und wirklich zu warten, wann tut es denn wirklich weh? Ne? Genau. Wann fängt denn das wirklich an, dass ich da was merke, was ich Schmerz nennen kann? Mhm. Und vorher nicht schon in dieses, das wird wehtun, oh Gott, schon in diese Erwartungshaltung von Schmerz zu gehen. Mhm. Weil dann hat man eigentlich sehr viel weniger Schmerz, also kann ich von mir sagen, wenn ich wirklich nur den Schmerz nehme, der tatsächlich empfindbar da ist. Ne? Und nicht, wenn ich das alles, was ich vorhin auch beschrieben habe, den ganzen Nebelschwaden da gedanklich, wenn ich das abkürze.
Ja, also ich verrate nur mal an der Stelle jetzt, ich bin zwar der Interviewer, aber ich habe auch eine lange Zeit gewirkt, das ist also kein Neuland für mich. Und da war es dann auch so, dass der Termin war vorbei, ich habe fröhlich vielen Dank gesagt sofort, als das fertig war und dann war das auch schon nicht mehr vorhanden.
Ja.
Das ist echt schön, wenn das nicht Geschichten irgendwie weiterspinnt oder vorher spinnt, das ist sehr belastend.
Ja. Ja, und ich meine, das, was ich an der Work auch so toll finde, ist ja, jeder gibt seine Antworten. Die Work gibt keine Antworten und sagt nicht, es gibt Schmerz oder es gibt keinen Schmerz oder es gibt in der Work nicht diese pauschal, mach dies, mach das. Ne? Es gibt nicht diese Tipps und Ratschläge. Das ist eine Sache, die ich an der Work wahnsinnig liebe. Sondern jeder findet seine eigenen Antworten. Wenn du sagst, das ist Schmerz, was ich da empfinde, dann okay, ja, dann ist das so. Da sagt dir dann keiner, ja, aber spür noch mal hin, ja, 20 Mal. Merk doch mal, dass das gar kein Schmerz ist, ja. So, da wird an nichts aufgedrückt, sondern derjenige, der die Work macht, überprüft seine stressigen Gedanken und findet das, was er jetzt gerade finden kann. Das ist es.
Kannst du denn die 4 Fragen mal nennen, dass wir das einfach mal so als Übersicht haben?
Klar. Also wenn du deinen stressigen Gedanken gefunden hast, meinetwegen, ich bin nicht gut genug, greif mal irgendwas raus, ja, was viele Leute haben, ich bin nicht gut genug, dann kannst du eine konkrete Situation dazu finden, irgend so einen Moment, damit der Verstand so ein paar Bilder vom geistigen Auge hat, ja, wo du das dachtest, du bist nicht gut genug. Irgend so eine konkrete Situation. Irgendwo sitzt du ja, stehst oder gehst, ja, irgendwo ist man in dem Moment, wo diese Gedanken auftauchen. Und dann bleibst du gedanklich in dieser Situation mit deinen inneren Bildern und kannst dich fragen, ist das wahr? Stimmt das überhaupt, was ich da glaube? Ich bin nicht gut genug. Ne? Vielleicht habe ich das schon mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt hier nehme ich mir mal die Zeit und die Ruhe und schau mal, wie in der Meditation, ob das überhaupt stimmt, was ich da die ganzen Jahre geglaubt habe. Hm. Es ist nur eine Einladung hinzuschauen. Nur mal gucken, ja oder nein. Hm. Wenn man sagt ja, wenn die Antwort ja ist, das ist für mich wahr, dann gibt es eine zweite Frage, die man vernachlässigen kann, falls man schon bei der ersten gefunden hat, dass es nicht wahr ist. Und die heißt, kannst du dir absolut sicher sein? Kannst du wirklich hundertprozentig sicher sein, dass das stimmt, was du da glaubst? Und wenn ich so ausschließlich frage, so hundertprozentig, ja, dann sucht der Verstand nochmal anders. Der sucht, bei mir fühlt sich das an, als würde der wie von hinten suchen. Der sucht diese 0,00003%ige Chance, irgendein Bild, irgendeine Erfahrung aus meinem Leben, irgendwas, wo er dann sagen könnte, nein, es ist nicht wahr. Mhm. Und auch da ist es so, dass meine ehrliche, authentische Antwort zählt. Da muss nicht irgendwas hin, sondern das, was dann ehrlich meine Antwort ist, das kommt dahin, ja oder nein.
Also wenn in dem Moment noch die ehrliche Antwort ist, ja, trotzdem, dann ist das auch okay?
Ja.
Okay. Mhm.
Genau, diese Fragen geben mir nur die Chance, was zu entdecken. Mhm. Geben mir nur die Möglichkeit, da mal hinzuschauen. Ne? Ja. Ich muss da nicht mit Nein antworten. Ich muss auch als Begleiter den Klienten da nicht hindrängeln, ne? Mit 50.000 Nachfragen, bis er endlich Nein geantwortet hat, sondern das, was ich jetzt erkennen kann, erkenne ich. Mhm. Und was nicht, erkenne ich sowieso jetzt nicht.
Ne? Ja.
Das ist die zweite Frage. Und die dritte lautet, wie reagierst du, was passiert in diesem Moment, in deiner Situation, die du da vor Augen hast, wenn du deinen stressigen Gedanken glaubst, ne? Wenn du glaubst, du bist nicht gut genug. Mhm. Was passiert dann? Dann fühlst du ja irgendwas im Körper, irgendeine Art stressiges Gefühl wirst du fühlen.
Ja.
Vielleicht geht der Hals zu oder es wird hier eng. Oder boah, da kocht irgendwas Heißes hoch. Oder du fühlst dich ganz schlapp oder was immer das ist. Zu bemerken, immer wenn ich das da glaube, wenn dieser Gedanke auftaucht, dann fühle ich mich so. Mhm. Das macht der Gedanke mit mir. Und dann, wie reagiere ich aus diesem stressigen Gefühl heraus? Ja, manchmal greifen wir andere Leute an oder schmeißen die Tür oder kriegen dann gar nichts mehr gebacken.
Oh ja.
Was passiert mit meinem Leben, wenn ich diesen Gedanken glaube? Wo fließt dieses Stresslava überall hin? Was macht es mit mir, mit anderen, mit meiner Arbeit und mit allem, was um mich rum ist, wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug? Mhm. In welche Weise lähmt mich das oder bringt mich in Wut und welche Folgen hat das dann wieder?
Also so sozusagen, wie man dann so mit sich selbst umgeht und wie man mit anderen auch umgeht, wenn man das ganz fest glaubt, die Konsequenz daraus, ja.
Ja, was kann ich dann alles nicht mehr, ne? Was sehe ich dann nicht mehr unter stressige, wenn ich stressige Gedanken glaube, ist ja meine Wahrnehmung verengt.
Ja.
Ne? Eigentlich immer. Wir können ja sowieso nie alles wahrnehmen, aber sobald Stress auftaucht, so, und dann macht es wupp. Und dann habe ich nur noch so einen Tunnelblick und dann kann ich den Rest nicht mehr wahrnehmen.
Ja.
Ja, und aus dieser verengten Wahrnehmung passiert meistens erneuter Stress. Ne? Ich sehe dann nur noch bei meinem Gegenüber nur noch das Stressige. Ich sortiere das stressig ein, wenn der sagt, brauchst du Hilfe? Wie? Hilfe von dir, ne, so. Ich nehme dann nur noch die stressigen Sachen wahr, ja, anstatt zu sehen, oh, da ist jemand, der mir Hilfe anbietet. Im entspannten Zustand könnte ich das vielleicht, aber eben in diesem stressigen Moment bewerte ich auch alles wieder stressig, was mir entgegenkommt. Und das ist so hilfreich, einmal zu sehen, es ist nicht das Außen, was das macht, nicht dieser Auslöser, ja, sondern der Gedanke, der sagt, du bist nicht gut genug, der das alles mit mir macht.
Die Interpretation.
Ja. Hm. Und dann gibt es die vierte Frage, die heißt, wer wärst du denn in der gleichen Situation, wenn alles gleich bleibt? Die Realität bleibt so, wie sie ist, da drehen wir nichts dran rum. Mhm. Nur der Gedanke taucht nicht auf. Wie wär's ohne den Gedanken? Und wer wärst du in dem Moment ohne den Gedanken? In der gleichen Situation. Wenn du nicht glauben würdest, du bist nicht gut genug, wie wär das dann? Und da ist es dann ultra deutlich. Manche Leute brauchen manchmal ein bisschen, bis sie sich das überhaupt vorstellen können. Aber dann, wenn ich nur den Gedanken wegnehme, dann gibt es meistens auch gar kein Problem. Dann ist einfach das, was ist. Und wenn mein Verstand nicht sagt, nein, nein, das soll so nicht sein, oder das muss anders sein, oder das ist hier ungünstig oder falsch, dann kann ich überhaupt erstmal wahrnehmen, was in der Realität wirklich da ist. Was ist denn hier, ohne dass ich gedanklich was hinzufüge? Meine ganze Interpretation, meine Bewertung, meine Meinung. Wenn ich das mal wegnehme, ist Frieden. Dann ist einfach das, was ist. Hm. Und da, das ist manchmal ein richtiges Erlebnis für Leute, die das noch nie so gespürt haben. Mal einmal ihre Gedanken mal außen vor zu lassen. Ja? Das ist, als würde so eine richtige Welt aufgehen, mal die Realität wertfrei zu sehen, das, was da eigentlich ist. Viele Leute haben die Welt überhaupt ihr ganzes Leben lang nur durch ihre Filter gesehen. Und da wird es richtig spannend dann. Einmal zu schauen, was ist denn eigentlich wirklich da, ne? Soweit ich das mit meinen menschlichen Sinnen halt wahrnehmen kann, ja, der Tisch. So, was ist denn hier wirklich, wenn ich mal nichts über den Tisch denke?
Spannend. Wie ein Kind noch einmal die Welt sehen mit diesem kindlicher Neugier auch und der Spannung dahinter. Und auf einmal ist auch der langweilige Alltag gar nicht mehr langweilig vielleicht, sondern wow.
Ja, und alles auch, was ich dachte, was stressig ist, ist dann ja auch nicht mehr stressig. Es ist einfach nur da.
Ja.
Da hat jemand Worte gesagt oder da steht irgendwo eine Zahl, ja, auf meinem Bankkonto.
Ja.
Und das bedeutet dann ja nicht gleich irgendeine Katastrophe, wenn ich es nicht bewerten kann.
Ja. Ja.
Die Zahl auf dem Bankkonto, wenn da null steht, für die einen ist das eine Katastrophe und für andere ist es schon richtig toll. Es gibt keine objektive Meinung zu null auf dem Konto. Für manche ist das schon ein richtiges Ziel, weißt du, nur null auf dem Konto, mal null auf dem Konto zu haben, die Leute, die immer im Minus sind.
Ja.
Chronische Minus. Ja, das sind die vier Fragen. Ist es wahr? Kannst du absolut sicher wissen, dass es wahr ist? Wie reagierst du, wenn du das glaubst? Und wer wärst du ohne den Gedanken? Und dafür lassen wir uns Zeit und Ruhe, ja, warten, wie soll ich sagen, warten auf die Antworten, die von selber kommen. Es ist gar kein anstrengender Nachdenkprozess jetzt in dem Sinne, dass ich höre eine Frage und dann warte mal, lass mich mal nachdenken, ja, und dann muss ich mir das Hirn zergrübeln, sondern ich höre die Frage ja und dann kann ich einfach warten, was sich von selber zeigt.
Das kommt drauf an. Ich habe auch erlebt, dass das für manche Menschen, die dann sitzen und dann kommen damit raus, ich kann mir das nicht vorstellen, wirklich. Also ist dir das auch schon mal begegnet?
Ja, das heißt aber dann nicht, dass es mit Grübeln dann besser gehen würde.
Ja, klar.
Dass das Nachdenken, das Anstrengende, wo sie nachher nach der Work sagen, oh Gott, das ist alles so verspannt. Ich habe mich so angestrengt, ne? Das muss gar nicht sein. Sondern man kann einfach sitzen und warten, was von selber für Antworten auftauchen.
Ja.
Und dann drehen wir diesen, als Abschluss der Work, drehen wir diesen stressigen Gedanken in sein Gegenteil. Ne? Ich bin nicht gut genug.
Ja.
Könnte eine Umkehrung sein, ich bin gut genug. Und dann gucke ich mal in der gleichen Situation, die mich gestresst hat, inwiefern stimmt das denn? Ich bin gut genug.
Also das heißt, du hast diese vier Fragen und dann hast du am Ende noch eine Umkehrung da.
Eine oder manchmal sogar mehrere. Ja, also ich bin nicht gut genug hat, ich bin gut genug und dann vielleicht noch so eine Art äußerstes Gegenteil. Was könnte das sein von ich bin gut genug, ich bin der Überflieger oder sowas. da kann derjenige, der die Work macht, sein eigenes äußerstes Gegenteil finden. Also was ist das krasseste Gegenteil von ich bin nicht gut genug?
Andere sind nicht gut genug.
Könnte man das auch? Ja, das machen wir nicht, weil da gehen wir ja irgendwie so in die Angelegenheiten der anderen. Das können wir nicht wissen. Ja, ob andere gut genug sind oder sich selber als gut genug empfinden.
Naja, aber nur von einem eigenen Blick aus kann man ja sagen, ich verlange von mir Perfektion, aber kann ich bei anderen wirklich Perfektion sehen? Und dann, warum, vielleicht verlange ich es bei anderen nicht, aber bei mir, also eine Möglichkeit wäre das auch umzudrehen, wenn es sei denn natürlich, man sagt, das ist für mich ein No-Go.
Ja, also es passiert für Anfänger sehr leicht, dass die dann nicht aus ihrem Blickwinkel gucken können, sondern zack, wieder in den Angelegenheiten der anderen sind, was dann wieder Stress machen würde. Ja, die anderen sollen doch selbst erstmal, ne?
Ach so. Und deswegen, nee, das war in dem Moment nicht negativ gegen die anderen gemeint.
Genau, aber das passiert entlasten. Halt sehr leicht, wenn so, wir ja, die Umkehrung ja, zu den anderen klar. Leuten machen.
Ja.
Deswegen gibt es, wenn ich Ich-Sätze habe, also ich bin nicht gut genug zum Beispiel, gibt es nur zwei Umkehrungen. Ich bin gut genug und dann dieses äußerste Gegenteil, wie ich bin ganz toll oder ich bin immer genug zum Beispiel, wäre auch eine äußerste Umkehrung. Mhm. Was immer ich auch mache, das reicht, ne? Das ist gut genug.
Ist es denn okay für dich, wenn Leute, die lange schon wirken, das umdrehen, so wie sie wollen, bis zum geht nicht mehr und überall schauen, egal wie man den Satz dreht, was sie dann für sich finden?
Also mit ein bisschen Erfahrung. Ich finde immer, so wie wenn man Sachen lernt, ich gebe den Leuten immer ein Gerüst mit und sage, so empfehle ich dir das. Mhm. Und natürlich kann jeder selbst experimentieren und selber die Erfahrung machen. Ui, wenn ich das zum Beispiel eine doppelte Umkehrung mache, dann beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, komme ich wieder bei was Stressigem an. Ne? Und wenn derjenige selbst die Erfahrung macht, ich kann es ihm ja nur erzählen und sagen, empfehle ich dir nicht, dann merkt das selbst und hat die Erfahrung gemacht und das ist wahrscheinlich viel wertvoller für manche Leute. Es gibt ja Menschen, die müssen immer ihre Erfahrung selber machen, dazu gehöre ich auch.
Ich mag doppelte Umkehrungen sehr gerne, ja. Ich mag die sehr gerne. Aber das ist Ansichtssache.
Ich habe es schon oft erlebt, dass Menschen schnell Sachen wieder wegwerfen, wenn sie nicht gleich funktionieren. Und wenn jetzt jemand, der noch keine Ahnung hat mit der Work, dann am Ende eine Umkehrung macht und sagt, boah, jetzt fühle ich mich aber richtig schlecht und weiß dann gar nicht, woher das kommt.
Ach so. Ne?
Nanu, er hat eine doppelte Umkehrung gemacht.
Ach so.
Niemand ist gut genug, ne? Wäre ja so eine Umkehrung, wo man sagt, huch, sehr frei, keiner ist gut genug. Oh, was ist das für eine schlechte Welt? So, und dann bist du plötzlich irgendwo am Ende, wo du gar keine Freiheit und keine Erlösung gefunden hast.
Das kommt auch an, wie man es interpretiert. Man könnte auch sagen, keiner ist gut genug, weil es nicht möglich ist, so gut zu sein, wie deine Gedanken wollen, dass du bist. Aber das ist, wie gesagt, also da habe ich halt, da sehe ich auch, kann ich auch positive Dinge finden. Ich habe mit einem Freund einmal gewirkt und dann habe ich, hat er gesagt, siehst du noch eine Umkehrung? Dann habe ich eine doppelte Umkehrung vorgeschlagen. Mhm. Und er sagt, nein, das Workblatt sagt, wir dürfen das nicht. Dann sage ich so, schauen wir uns doch einfach mal an, ob es wirklich so schlimm ist. Und er so, ich weiß nicht, eigentlich darf ich das nicht. Dann sage ich so, wir können es trotzdem mal anschauen. Und es war in dieser doppelten Umkehrung tatsächlich etwas Befreiendes für ihn da. Ja. Aber ich kann verstehen, dass es grundsätzlich zuerst, wenn man die Work nicht so kennt, dass man da gerade erstmal vor allen Dingen ja darunter leidet, dass man so viele stressige Gedanken gegen die Welt, gegen sich selbst hat und da ist eine doppelte Umkehrung natürlich wieder ein Angriff, ganz schnell oder kann schnell so gewertet werden. Ja.
Ich kenne auch Coaches, die überprüfen ihre nützlichen Glaubenssätze. Ja, die meisten Leute, mit denen ich arbeite, die wollen ja quasi erstmal ihren Stress abbauen. Ne? Die kommen mit ihren stressigen Glaubenssätzen, weil sie den Frieden finden wollen.
Ja.
Und das ist aber auch kein Muss. Ne? Man kann auch mal einfach überhaupt sein Wertesystem und sein Glaubenssystem einfach anschauen. Das kann auch interessant sein.
Ja. Ja, ich bin mitunter sogar tatsächlich auch unfair, die positiven Sachen zu hinterfragen. Aber das ist etwas, was ich denke, das nicht für Alltags gebräuchlich so gut ist. Das ist, glaube ich, ist wirklich was, für, wenn man sehr viel Erfahrung daran hat. Weil zuerst geht es darum, ja, dass man so viel Stress hat, ja, dass man, wie du schon sagtest, vielleicht gar nicht das Gefühl kennt, was es bedeutet, wenn man einfach nur mal nicht diesen stressigen Gedanken hat, die ganze Zeit rumschwören. Und deswegen, sag mir noch ein bisschen was zu den Umkehrungen an sich. Bleiben wir mal dabei. Okay, also auf ich allein siehst du zwei Umkehrungen und die wären dann, dass du praktisch das Gegenteil genau sagst. Das heißt, statt ich bin doof, vielleicht ich bin schlau, zum Beispiel. Und dann die andere zweite Umkehrung, die du da empfiehlst.
Ins äußerste Gegenteil. Du schaust einfach, was wäre denn das absolute äußerste Gegenteil, die äußerste Umkehrung, ne? Von ich bin doof, ich bin ein Genie zum Beispiel.
Ach so.
Du hast die einfache Umkehrung,
ich bin nicht doof.
Ich bin nicht doof.
Und dann, ein Genie.
Ich bin ein Genie, wäre nochmal so ein äußerstes. Wow. Ne? Inwiefern? Und dann ist es wichtig, immer Beispiele dafür zu finden. Ganz konkrete Beispiele, dass diese Umkehrung auch stimmt. Ja. Damit der Verstand wirklich sehen kann, dass diese freundlichere, liebevollere Umkehrung auch stimmt. Mhm. Und erst wenn ich wirklich konkrete Beispiele aus meinem Leben finden kann, wo ich das Genie war, wo ich irgendwas Geniales hatte, dann erst wird diese Umkehrung auch wahr für mich.
Ja.
Vorher bleibt das halt nur so eine Hülse, die ich nicht wirklich fühlen kann. Und dann kann der stressige Gedanke mich auch nicht loslassen. Und dann bleibt er weiter bestehen, weil für diesen stressigen Gedanken finde ich ja jeden Tag lauter Beispiele.
Ja.
Total. Die meisten das ist gar kein Ende mehr. Fällt das total leicht, ne? Für den ganzen Kritiker immer neue Beispiele zu finden.
Ja, aber dann das Gegenteil, das dauert ein bisschen manchmal.
Und dafür bin ich zum Beispiel dann da als Coach, damit die nicht da gleich abhauen und sagen, nee, finde ich nichts.
Schnell weg. Punkt.
Ich halte einfach den Raum, dass sie diese Beispiele finden können.
Ja.
Okay, schau doch nochmal, ob du noch ein Beispiel findest. Und dann warte ich einfach mit denen, bis irgendwann was kommt. Und da kommt immer was. Hm. Wenn man sich die Zeit lässt und die Ruhe lässt,
ja,
gibt es auf jeden Fall drei Beispiele.
Wow, wunderbar. Hm. Ja, das ist sicher nicht einfach, vor allen Dingen nicht, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber die Reaktion ist wahrscheinlich auch immer interessant, wenn die Leute das dann umkehren und zum ersten Mal dann, oder ich bin schlau, ha, 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 und das erstmal lustig finden und nicht glauben wollen. Und dann schaut man vielleicht doch nochmal tiefer. Und da wird dann die Work so ein bisschen zu einer Meditation. Ne?
Also vielleicht. Für mich ist sie sowieso eine Meditation. Weil wenn ich die Fragen nur aus dem Alltagsbewusstsein beantworte, dann kriege ich die Antworten, die ich schon kenne.
Ja.
Ne? Das Alltagsbewusstsein ist ja so ein bisschen schlanker als das Unterbewusstsein, weil wir einfach wissen wollen, wo ist mein Schlüssel, wo habe ich das Auto geparkt, was wollte ich noch einkaufen.
Mhm, ja.
So, ne? Da sind die Sachen gespeichert.
Ja.
Und für the work,
der I know mind,
sozusagen, kann ich mir einfach Zeit lassen. Wirklich mal. Für manche Leute ist das wirklich erstmal sehr ungewohnt, da in Stille zu sitzen und mal nicht zu plaudern, nicht zu ruckeln, nicht wieder irgendwas zu machen, sondern einfach da zu warten, was sich noch alles so zeigt. Hm. Bei mir ist es beim Schreiben auch so, wenn ich da sitze, da ist ja erstmal nichts. Da ist so ein leeres Blatt auf dem Laptop. Wenn ich das nicht könnte, da sitzen und warten von dem, was von selber auftaucht, dann könnte ich wahrscheinlich gar keine Bücher schreiben.
Hm.
Ja, dieser Moment des erwartungsvollen Nichts.
Aber das hört man von
mal
vielen
sehen.
Leuten. Zum Beispiel Albert Einstein hat auch oder gefragt wurde, wie haben sie das gemacht? Hat auch gesagt, wie habe ich das gemacht? Ich saß da und es ist gekommen von selber. Er hat das sogar gesagt, das macht er immer. Wenn er merkt, er kann und kommt irgendwo nicht weiter, dann hört er mit dem ganzen Denken auf, setzt sich in seine Badewanne oder irgendwie sowas und dann ist er einfach nur da und genießt es zu sein und dann kommt das irgendwie von ganz alleine.
Ja.
Und viele von vielen Bands hört man dann, wo schreibst du deine besten Songs? Naja, auf Toilette zum Beispiel, da setze ich einfach nur und dann kommt der Text von alleine oder so.
Ja.
Oder im Bad oder in der Dusche, wie auch immer.
Ja.
Das ist, offensichtlich scheint dieser meditative Zustand, der nicht so vorbelastet ist, mit dem Gedankenplapperer da, sehr kreativ zu sein. Eigentlich vielleicht sogar das Tor zur Kreativität.
Oh, das hast du schön gesagt. Ja, das beschreiben sehr viele, dass sie sagen, das war nicht ich, das fühlt sich nicht so an, als hätte ich das gemacht mit meinem Willen. ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt mal eine Geschichte, die soll so und so enden und die soll so und so, ne?
Ja.
Das geht gar nicht. Es ist so, ich stelle die Bereitschaft her dafür, dass es fließen kann. Und dann, ich habe das vor ein paar Jahren auch noch nicht verstanden, das klang irgendwie abgespaced, aber das ist jetzt so, jetzt ist es mir so total klar, ja, das schreibt durch mich. Mhm. Ich bin einfach wirklich nur da und stelle mich zur Verfügung und dann tut es das.
Mhm.
Es geht viel schneller, ich kann das gar nicht kontrollieren, ne? So schnell wie, nee, so und dann, wie schnell das geht, das kann ich mit meinem bewussten Verstand überhaupt nicht regeln, ne? Oder wie wir Ideen haben, ne?
Ich kann das nur beipflichten, ja.
Ups, ist was da, ne? Hab ich das gemacht?
Ja.
Ich habe vielleicht es, ich habe mich bereitgestellt, ich habe mich geöffnet dafür und dann kam das.
Ja.
Wie auch immer das funktioniert, aber...
Ja, das ist vielleicht das Wunder daran.
Dass ja, Leute, die glauben, das bin ich, ne, das habe ich geschafft, habe ich gemacht, die sind im Umkehrschluss ja dann auch schuld, wenn es nicht klappt.
Oh, ne,
und dann hast du immer dieses
Glaubenssätze.
Hoch und runter, ne, ich habe das gemacht. Wow, Trampolin hoch, super, ich bin so toll. Ne? Wenn es aber dann nicht klappt, dann ach du lieber Himmel, ah, Drama nach unten. Ne?
Und natürlich andere auch.
Ah, der ist noch schuld.
Du bist ja nicht mal was wert. Die anderen sind voll dumm oder und so weiter. Und schuld und so.
Und so haben wir immer diese Amplituden, die ich früher auch hatte. Ne? Dieses Hoch, oh wie schön, toll, yeah. Und dann aber wieder Bomb, ja. Der Absturz.
Oh mein Gott, geht das tief in den Keller rein, wenn es geht. Ne? Vielleicht. Dann, also wenn diese ganzen Glaubenssätze geglaubt werden. Dann, ja.
Und jetzt ist es halt nicht mehr so von der Amplitude, ja, sondern es ist irgendwie so, ich erlebe ja immer noch sehr viel Freude, nur nicht dieses, wie soll ich sagen, dieses hochkatapultierte, boah, glücklich, so, ne, sondern es ist so, ja, so ein stilleres, freudigeres, ruhigeres Glück, was aber auch sehr viel Kraft hat, dass ich eben nicht dauernd hoch und runter stürzen muss, ne.
Kommt es gar nicht vor, dass du mal so einen Moment hast, wo du sagst, yeah!
Doch,
also nicht unbedingt, ich bin der Beste, sondern halt einfach nur so ein richtiger Glücksmoment. Der kommt schon vor, oder?
Ja, das kommt vor, klar.
Okay,
ja,
aber es ist halt, früher war es eher so ein richtiges, ja, so eine Berg- und Talbahn. Und das war auch sehr stressig vielleicht dadurch.
Ja, das speiste sich auch aus was, wie soll ich sagen, das speiste sich aus irgendwelchen externen Quellen. Ja, das war früher eher sowas... Diese äußeren Quellen, yo, ich habe eine Rolle bekommen. Weißt du, habe ich schon neben dem Anrufbeantworter gewartet. Kriege ich das jetzt? Ich war zum Casting, kriege ich die Rolle, ne? Und dann kriege ich die Rolle, yeah! So.
Ja.
Oder ich kriege die Rolle nicht, oh. So dieses abhängige Glück von, ob was klappt oder nicht. Weißt du, ob mich jemand anders liebt oder nicht.
Ja.
So, ne? Und das fliegt halt immer hoch und wieder runter. Immer abhängig davon, was andere machen, was andere so finden, ne? Und da komme ich nie wirklich in mein Zentrum. So.
Mhm.
Und das fühlt sich heute total anders an.
Ah, ja.
Natürlich freue ich mich über Sachen, die klappen oder über schöne Angebote oder wenn Leute mich mögen, fühlt sich natürlich super an. Aber ich kann das Leben jetzt auch genießen, ohne dass die Dinge da draußen dauernd schreien. Hurra, Ina!
Ach so, ja, klar.
Weißt du?
Das ist ja auch.
Dass die Welt mir dauernd irgendwas geben muss, ja.
Ja. Die Bestätigung von außen ist immer so geladen. Während die Selbstbestätigung nicht, wenn sich darauf der Fokus ist, die ist nicht so geladen unbedingt wie die von außen. Es sei natürlich, man hat eine Menge negative Urteile. Aber grundsätzlich ist man für sich näher da, als dass die anderen sind. Wenn Leute irgendwie versuchen, als Jugendlicher versucht man ja sehr oft, hauptsächlich, dass die Gruppe mich bestätigt, dass andere mich bestätigen. Mhm. Und oft macht man dann im Laufe des Erwachsenenalters so eine Umkehrung durch, wo man dann praktisch nicht unbedingt mehr auf andere zugreift, um seine Bestätigung oder sein Glück zu erhalten. Mhm. Ja.
Aber vielleicht geht es ja auch ganz ohne Bestätigung. Also mir reicht das manchmal einfach, dass ich mich fühle, dass ich mich spüre. Das ist schon schön genug. Wenn ich irgendwo sitze oder liege oder stehe, einfach zu bemerken, dass ich hier bin, wie sich das anfühlt, einfach da zu sein. So, das ist auch schon sehr schön, ja, ohne dass ich mich bestätigen muss damit.
Ja, ich weiß, ich meinte Bestätigung eher in dem Sinne von wegen, ich mache etwas und andere sind vielleicht enttäuscht davon, ich bin aber überzeugt davon und hole mir die Bestätigung nicht mehr von den anderen, die ich versuche, dann es recht zu machen, sondern mitunter vielleicht kann ich auch sagen, gut, dann gefällt es dir nicht, ich bin davon überzeugt.
Ach so.
So meine ich das eher.
Also klar, sowas natürlich, wie, dass du deinen eigenen Impulsen folgst,
genau,
dass du merkst, das ist richtig für mich und dann tust du es einfach, egal ob die anderen das gut finden oder nicht.
Genau.
Ja.
Ja, also grundsätzliche Bestätigung ist natürlich auch die Frage, ob man das dann unbedingt braucht. Aber es ist schön, was du da sagst, dass du dich einfach nur lebendig fühlst. Und dann ist
das
die Frage
ist schon so
nach
viel,
der
ne?
Bestätigung vielleicht gar nicht mehr vorhanden. Oder man fühlt sich vom Leben selbst bestätigt, weil das Herz schlägt von selbst und es scheint ja nichts dagegen zu haben.
Ja.
Was auch immer Leben ist, dass ich da bin.
Also. Dann weißt du, was das Coolste daran ist? Du kannst es immer sofort machen. Die anderen Belohnungen, die wir uns holen, da im Außen, um uns am Ende ja auch nur lebendig zu fühlen, die halten uns immer so eine Möhre vor die Nase und sagen, du musst aber erst noch, du musst erst noch das und das und du musst erst dich noch richtig anstrengen.
Du musst, erst noch jemand werden. Schau mal, dass du was Rechtes, aus dir was Rechtes wird. Du bist jetzt noch nicht gut.
Genau, und dieses Fühlen und Hinspüren, wie es sich jetzt gerade anfühlt, das kannst du immer machen. Das ist ja wertfrei von dem, was du schon erreicht hast oder ne, ob du jetzt gebend bist oder nicht so gebend oder was auch immer Leute so für Ansprüche an sich haben. So. Du bist hier auf dem Planeten und kannst dich spüren, wo immer du bist. Und das allein ist einfach schon ein sehr schöner Moment.
Ja,
und wenn das reicht, ne, dann musst du dir nicht ständig so eine Möhre hinterher rennen.
Ja, und was ich erreicht habe und wie toll ich bin und so weiter, das sind ja auch alles Gedanken. Und wenn diese Gedanken mal pausieren, so schön diese Gedanken vielleicht mal sind, aber wenn die einfach mal pausieren, dann ist auch einfach nur das, was ist.
Ja, aber die sind nur kurz schön, weil wenn ich, das hat ja immer alles seine zweite Seite dann. Wenn ich sage, ich bin erfolgreich, dann heißt es ja erfolgreich gemessen an was? Gemessen an einer bestimmten Ecke, in die ich hinschaue. Aber dann wieder nicht erfolgreich gemessen an einem anderen Ecke. Ja, da kann ich in einem Moment total glücklich sein. Ich bin so erfolgreich gemessen an dem und dem. Aber wieder total unerfolgreich gemessen an was anderem. Das hängt dann so eng zusammen, dieses Glücklichsein und das Unglücklichsein. Ne? In dieser Vergleicherei oder in diesem Bewerten.
Ja.
Und das Spüren, dass ich bin, da gibt es kein Gegenteil. Das ist einfach immer möglich. Wo immer wir auch sind, können wir das machen. Und das ist immer angenehm. Selbst wenn Schmerzen da sind, der mich zu spüren. Okay. Bei manchen Schmerzen vielleicht nicht. So eine ganz kleine Gruppe an Menschen ausgenommen.
Ich denke auch diese Sache mit dem, ich bin erfolgreich, woanders bin ich nicht erfolgreich, ist vielleicht auch gar kein schmerzvoller. Selbst wenn man diesen Glaubenssatz hat, ist es vielleicht gar nicht mehr stressig, wenn man nicht glaubt, ich sollte überall erfolgreich sein. Vielleicht ist es vollkommen okay, dass ich meine Stärken habe und der andere hat seine Stärken. Und also dieses Fühlen ist auf jeden Fall auch toll, weil das hat Katie auch mal gebracht mit einer Work. Die hat irgendwo gesagt, mit dem bin ich erfolgreich. Und dann sagt sie, also da war die Work, ich bin erfolglos. Und dann wurde es umgekehrt zu mir, ich bin ein Erfolg. Und ein Erfolg im Atmen, ein Erfolg in diesen alltäglichen Sachen, die wir normalerweise völlig aus den Augen sehen, weil wir diese großen Luftschlösser aus Gedanken haben, von denen wir glauben, dass sie erfüllt werden müssen und so. Naja, also ich würde gerne ein paar der Themen ansprechen, zu denen du Coaching anbietest.
Ja.
Mal sehen, wie weit wir tatsächlich noch kommen. Aber ein Thema ist wirklich Selbstliebe lernen, das ist ein Thema, das steht auch auf deiner Website so. Und da möchte ich gerne von dir wissen, aus deinen Worten, ist es wirklich möglich, sich selbst lieben zu lernen? Was bedeutet es aus deiner Sicht, sich selbst zu lieben und warum fällt es vielen so schwer? Wie hilft die Work dabei?
So. Die Selbstliebe wird, wenn ich jetzt von den Gedanken ausgehe, ne, wird oft verstellt durch die Ansicht von außen. In der Psychologie gibt es auch so einen Begriff, die grausame Außenansicht. Wenn ich mich nicht von innen betrachte, das, was wir gerade gesagt haben, ne, meine Impulse spüre und denen folge, sondern mich immer von außen betrachte. Ich müsste eigentlich noch, ich sollte, ne, meine Mutter wollte von mir, die auf der Arbeit wollen von mir, ich muss dies, das und jenes. Ne? Und dann bin ich vollkommen, wie soll ich sagen, bin ich nicht bei mir, sondern glaube, diesen Ansprüchen genügen zu müssen. Und dann hechle ich immer irgendwas hinterher, was die anderen wollen. Ich nehme die anderen wichtiger als das, was für mich wirklich wichtig ist. Mhm. Und das kann passieren, dass ich irgendwo lande, wo ich gar nicht mehr weiß, was überhaupt wichtig ist für mich. So, wenn Leute in Depression landen, ne, dann ist das oft so, dass die überhaupt kein Gefühl mehr dafür haben. Was wärmt mich eigentlich noch? Was nährt mich? Was fühlt sich eigentlich noch wirklich gut an? Dieser Zugang ist komplett verstellt. Und das sind am Ende ja auch nur Gedanken. Ich muss. Ne, diese ganze Muss-Abteilung. Ich muss mich entwickeln. Und oft ist es so gut gemeint. Ich muss ein freundlicher Mensch sein. Ich muss mich entwickeln. Ich muss für mich sorgen können und so weiter, ja. Aber in dem Moment, wo ich gerade nicht freundlich empfinde, mir zu sagen, ich soll freundlich sein, ja, was macht denn das mit mir? Das macht mich eher noch unfreundlicher.
Ja.
Ne? So, von mir zu verlangen, ich soll jetzt freundlich sein, im Moment, wo ich aber eigentlich wütend bin, ja. Hallo? Es ist wie jemand, der sagt, sei doch nicht so wütend. Wenn ich aber gerade wütend bin, ja, ey, wie soll ich denn das jetzt wegmachen?
Ja.
In der Sekunde. Ne? Und das ist dann nochmal unfreundlich, doppelt und dreifach unfreundlich, wenn ich mir sage, ich soll jetzt freundlich sein, obwohl ich das aber gerade nicht so empfinde. Freundlich wäre, sich diesen Gedanken anzuschauen, ich muss freundlicher sein.
Ja.
Ich muss freundlicher sein in dem Moment, wo ich es aber gerade nicht empfinde. Ist das wirklich wahr? Ne? Ich muss das jetzt. Und dann kannst du feststellen, es geht gar nicht. Abgesehen davon, dass es aussichtslos ist, ja.
Also die Work ist jetzt nicht so eine Selbsthilfetechnik, die dich zu dem liebenswertesten Menschen, der nur noch nett und lieb und nie was Schlechtes empfindet oder sowas macht, sondern...
Also ich glaube schon, dass das Annehmen dessen, was ist, wenn ich merken kann, ich habe gerade was Unfreundliches und ich lasse das da sein, dann ist das ein Akt der Freundlichkeit. Mir selbst gegenüber, das nicht weghaben zu wollen. Ich trete nicht in Kampf. Ich fahre nicht die Lanze aus und sage, du musst jetzt anders sein, als du sein kannst. Ne? Dieser ganze Stress, der mit den Gedanken immer einhergeht, den habe ich dann nicht, wenn ich sage, okay, bemerke, ich bin gerade unfreundlich oder ich bin wütend oder ich bin ärgerlich. Okay.
Ne? Aber grundsätzlich scheint die Work ja nicht grundsätzlich was gegen negative Empfindungen, in Anführungsstrichen, wie Wut oder Trauer oder sowas zu haben, dass vielleicht sogar, wenn man traurig ist, weil jemand gestorben ist, und dann hilft die Work auch nicht, dass man dann trotzdem vielleicht okay ist, dass einfach mal Trauer da ist oder so.
Die Work will überhaupt keine Gefühle wegmachen. Im Gegenteil, manchmal kommt es mir sogar vor, dass gerade unter dieser dritten Frage, wie reagierst du, was passiert, wenn du den Gedanken glaubst, ich Leute sogar einlade, das mal richtig zu spüren. Weil diese unerwünschten Gefühle im Alltag oft weg sollen, und zwar ganz schnell. Mhm. Ich merke irgend sowas wie Ärger, dann weiß mein Verstand, ich soll mich nicht ärgern, nicht so gut, ja, und dann drücke ich das irgendwo weg. Ärger, es ist aber nicht gelöst, es ist nur weggedrückt.
Ja.
Ja, und sich jetzt einmal zu erlauben, innerhalb der Work das Gefühl auch mal da sein zu lassen. Mhm. Das einfach mal zu spüren. So, das ist oft schon allein ein Akt der Selbstliebe. Ja. Das, was wirklich ehrlich und authentisch da ist, auch da sein zu lassen. Das ist auch Selbsterkenntnis. Ne? Der Unterschied zwischen dem, was ich glaube, was ich sein sollte, oder glaube, was ich bin, und dem, was ich wirklich bin. Mhm. Dazwischen gibt es meistens eine ziemliche Kluft.
Ja.
Und das zu erkennen, ja, dem hier hechle ich immer hinterher, da renne ich immer hinterher, so sollte ich sein. Aber das bin ich eigentlich. Und wenn ich das, was ich tatsächlich jetzt gerade bin, auch sein darf, dann gibt es kein Problem mit mir. Dann lasse ich mich in Frieden, dann ist mal Ruhe. Das heißt nicht, dass ich mich nicht langfristig auf irgendwas ausrichten kann oder mich entwickeln kann. Aber mit einem friedlichen Gefühl kann ich mich besser entwickeln als mit der Peitsche. Wenn ich sage, los jetzt, du entwickelst dich jetzt gefälligst.
Ja, das ist aber eine sehr schöne Interpretation von Selbstliebe, finde ich.
Du kannst jetzt eh nicht anders sein, als du jetzt bist. Wenn ich jetzt wütend bin, ist das die Wahrheit. Ich kann natürlich so tun, als ob gar nichts wäre, weißt du, nein, nein, ich bin nicht wütend. Ne, so. Aber irgendwie merken Leute trotzdem, dass irgendwas komisch ist und ich war nicht freundlich zu mir, weil ich habe so getan, ja, ich habe mich verleugnet, ich habe so getan, als wäre ich nicht wütend, obwohl ich wütend war.
Ja, meistens ist es
auch. Wie anstrengend ist das denn?
Wenn man schon so weit ist, dass man wütend ist, also wenn ich in einem Streit mit jemandem bin und wütend bin tatsächlich, dann ist meistens einfach nur noch ein gegeneinander Anblöken da und gar keine Offenheit mehr, eine Lösung zu finden. Es ist nur noch ein, wer hat recht, obwohl sowieso klar ist, dass keiner sagen wird, ja, natürlich, du hast recht, wenn beide wütend sind.
Ja.
Und das ist, ja, da ist es vielleicht ganz gut, wenn die einfach mal da sein darf und dann kann sie auch wieder gehen.
Es gibt in diesem Selbstbild, in diesem Ideal, so viele Vorstellungen, von wie ich eigentlich sein müsste.
Hm.
Und die können wir alle finden mit der Work. Ne?
Hm.
Die verstellen mir den Blick auf das, was wirklich ist. Genau. Oder ich bin zu dies, zu das. Was ich Leuten noch schulde. Ne? Was ich alles erst noch brauche, um glücklich zu sein oder um mich annehmen zu können. Also diese Gedanken verstellen mir die Möglichkeit, mich so zu nehmen, wie ich jetzt gerade bin. Und wenn ich mich aber nehmen kann, wie ich bin, dann bin ich automatisch freundlicher, weil dieser ganze Kampf wegfällt.
Mhm.
Dann ist man freundlich. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen paradox. Ich lasse den Ärger da sein und dadurch bin ich aber und handle nicht daraus, ne? Das ist immer wichtig zu sagen, weil Leute oft sagen, ja, ich kann doch nicht meinen ganzen Ärger immer da sein lassen. Aber wenn du die Work machst, sitzt du ja irgendwo, ne? Du lässt den in dem Moment spürbar da sein, ohne daraus zu handeln, ohne dann loszugehen und zu sagen, okay, dem drehe ich jetzt eine rein oder ich zertepper hier mein ganzes Geschirr. Du lässt es da sein, sodass du es fühlen kannst und dann meistens ist das Gefühl dann eh nicht lange da, weil sich ja alles bewegt. Und dann bin ich dadurch, dass ich es da sein lassen konnte, was eh da ist, freundlicher mit mir. Was immer das auch ist, das bin ich jetzt gerade, so ist es in der Realität. Ja, der Verstand sagt immer, nein, nein, nein.
Das Spannende ist, manchmal, wenn man das Gefühl da sein lässt, diese Wut auch vielleicht, die man eigentlich gar nicht auch irgendwo will, und da ist dann auch kein Kampf gegen der Wut, dann ist vielleicht das auch für einen Moment gar keine Wut mehr, sondern es ist einfach nur spannend, was da gerade an Energie irgendwie ist. Und naja, in dem Licht von dieser Sicht hat das Negative dann auch nicht mehr lange Chance, um zu bleiben.
Ja.
Das finde ich sehr spannend, wenn auf einmal etwas, was man am Alltag immer als negativ bezeichnet, sich anschaut wie neutral,
ja.
Was du auch meinst mit dem einfach nur Dasein, ohne dass das irgendwie gerade bewertet wird, dann ist das meistens, oder, also ich habe die Erfahrung, dass das dann unheimlich spannend auf einmal sein kann und sogar Langeweile ist dann auf einmal, ui, was ist das denn eigentlich? Und
ja.
das interessanterweise ändert das auch alles. Es scheint nicht den Wunsch zu haben, zu bleiben, sondern es ist ein ständiger Flow.
Ja,
das stimmt. Also ich möchte über deine Bücher reden.
Mhm.
Erst einmal über das Buch, das letztes Jahr erschien. Das heißt, ich möchte ja loslassen, doch woran halte ich mich dann fest?
Das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß jetzt nicht genau wann, aber wir können mal ins
Impressum
schauen.
2013 vielleicht sogar schon. Ich dachte 2015, so stand es in Amazon.
2013, genau.
Ach so, das ist eine Neuauflage.
Das hier ist 2013.
Okay.
Und das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Auflage, genau.
Ach so, okay. Nun, also, das ist aber auf jeden Fall auch ein ganz beliebtes Buch von dir.
Ja, das stimmt.
Ich komme dann auch noch zu deinem aktuellen Buch, aber ich habe dieses Buch gelesen und finde das sehr spannend und wollte dich unbedingt fragen, du hast in diesem Buch ja einige persönliche Erfahrungen mit der Work geschildert und du sprichst mitunter sehr offen über deine Erfahrungen mit der Familie und der Liebe und so weiter und deiner Gedankenwelt. Das ist sehr intim, das ist, also stellenweise ist das gar ein Seelenstrip. Wie war denn das für dich, das alles so niederzuschreiben? Also kann ich auch nur empfehlen, das ist echt ein sehr, sehr tolles Buch.
Danke dir. Also die Reaktionen nachher waren so, dass es viele Leute gab, die sich wahnsinnig bedankt haben für diese Offenheit, die sehr glücklich darüber waren, dass jemand so offen ist.
Hm.
Und dann gab es auch Leute, die damit gar nicht umgehen konnten, die das richtig die das richtig getroffen hat, so eine Offenheit, und die sich auch zum Teil richtig bei mir beschwert haben, wo auch Hassmails kamen.
Das
und,
sollte man nicht tun.
Ja, ja, genau. Das gehört sich nicht verletzt, aber was weiß ich. So. Und ich habe nur gemerkt, mein Wunsch war es, schon immer ehrlich sein zu dürfen. Das war schon seit ich denken kann, seit ich ein kleines Kind bin, gab es diesen Wunsch, ehrlich zu sein, diese Masken nicht zu tragen. Auch im Kontakt mit anderen Leuten, ja, einfach nicht in die Distanz zu gehen, sondern in das Verbindende. Und das wurde aber irgendwann, ich weiß nicht mehr wodurch, habe ich das verlernt, ne? So, und habe dann angefangen, diese Verstellungs- und Manöver zu fahren und
ja.
Das fühlt sich halt, dann wundere ich mich, warum ich mich einsam fühle oder warum die Welt so ein komischer Ort ist.
Ja. Kennt man,
und,
ja.
Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, warte mal, ich will das so nicht. Immer so zu tun, als wäre alles okay und nichts gucken zu lassen. Und dann habe ich ein paar Mal gemerkt, so vor, also schon bevor ich die Work kennenlernte, wie schön das ist und wie berührend und wie nah das sein kann, mit anderen Leuten das zu teilen, was wirklich gerade da ist.
Ja.
Ja. Und da nicht so zu tun, als wäre ich jemand anders oder als wäre ich viel besser oder als hätte ich mit dem anderen gar nichts zu tun. Und dann habe ich gemerkt, in den Geschichten, mir kam es beim Schreiben gar nicht so intim vor. Ich war erstmal überrascht, als Leute dann sagten, das ist aber ganz schön persönlich. Dachte ich erst so, ach so, ist ja überraschend. Und der Verlag hat dann bei der zweiten Auflage gefragt, ob ich was ändern möchte. Und dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht, weil das entspricht genau meinem Wunsch, offen zu sein.
Ich finde das toll.
Mir diesen alten Kindheitswunsch zu erfüllen, weißt du, nicht so förmlich zu werden oder jetzt zu sagen, ich beschreibe das jetzt so, damit man das als Buch dann an jeden auch PC rausgeben kann, so, ja?
Ja.
Ich sage, nee, ich schreibe das mit der Ehrlichkeit, die ich gerne an Tag legen möchte, und es scheint ja auch Leuten zu gefallen. Es gab also auch einige, die wirklich sehr dankbar waren dafür. Und die sagen, es liest sich so, als wäre ich ihre Freundin, ne? Als wäre eben so intim, als würde man da sitzen und die engsten Sachen miteinander teilen.
Das hat ein bisschen das Gefühl mit sich getragen für mich auch, finde ich, ja.
Ist das nicht schön?
Ja, das ist toll.
Stell dir mal vor, die Welt wäre so. Wir würden alle das miteinander teilen und nicht immer in dieses Versteckspiel gehen.
Ja, weißt du, es ist so, ich mache diese Interviews so, ich kann gar nicht anders, selbst wenn ich das anders versuche, dass ich ab und zu doch was selber beizutrage. Mhm. Irgendwas aus meiner Sichtweise erzähle oder so. Und es kommt sehr oft vor, dass die Leute unterhalb des Videos sich beschweren und sagen, es geht doch nicht um dich, es geht um den anderen. Aber das fühlt sich manchmal authentisch für mich an, trotzdem irgendwie was zu sagen. Auch wenn man jetzt mein Gesicht nicht sieht oder... Das fühlt sich einfach lebendiger an.
Das ist ein schöner Austausch.
Ich habe es versucht, nur die Fragen abzulesen, aber es ist immer so langweilig und pappig. Und dann macht mir das Interview selber auch keinen Spaß. Also für alle, die jetzt gerade schon mir die Faust fallen...
Ihr könntet mal eine zweite Kamera aufstellen.
Ja, vielleicht.
Dass man dich auch sehen kann.
Nee, für diese Videos ist es schon wichtig, dass man dich vor allen Dingen sieht. Aber ich schaue trotzdem, dass ich bei meinen Kommentaren dann doch zu einem anderen immer zurückkehre und der Hauptfokus bleibt. Also für alle, die jetzt gerade die Faust schon wieder ballen, keine Sorge, es geht um dich auch wieder weiter. Aber es ist schön, das zu hören. Hast du dann gut gelernt, damit umzugehen mit diesen Hassmails? Weil ich schätze mal, irgendwann ab und zu kommt sowas wahrscheinlich hoch.
Also bei der allerersten habe ich mich erschrocken.
Ja.
Ich dachte, was geht denn jetzt? Die hatte auch richtig gedroht, irgendwie, das wird dir noch auf die Füße fallen und hoffe nur für deine Kinder, dass die später nicht und so weiter, ne? Und ich habe ja die Work, ich kann mich immer hinsetzen und gucken, wow, was hat denn das mit mir gemacht und was ist meine Befürchtung da, ne? Wenn Leute das Buch so lesen, und da konnte ich meinen Frieden finden, ja, indem ich mir das angeschaut habe und gemerkt habe, nee, ich möchte so offen sein. Das ist richtig für mich. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, dem das auch nicht gefällt. Ist okay für mich.
Ich meine, du hast auch ein paar Themen angesprochen, die in der Gesellschaft sehr mitunter pikant sind. Beziehungsweise
welches meinst du,
zum Beispiel offene Beziehungen zum Beispiel.
Ja.
Du hast da sehr offen über offene Beziehungen gesprochen. Und ich kenne Leute, die nur bei der Idee dann gleich abgehen, das ist moralisch nicht falsch, das machen nur Leute mit Bindungsangst. und so. Und eben, da ich selber eine offene Beziehung habe, fand ich das natürlich sehr interessant. Und genau deswegen perfekt die nächste Frage ist nämlich erstmal allgemein, dass ein immer wiederkehrendes Thema in deinem Buch ist das Thema die Liebe. Hm. Und also die Selbstliebe, die Liebe zum Partner, Liebe allgemein vielleicht in der Welt und so. Aber jetzt mal zum Thema Beziehungen. Wie kraftvoll hast du gemerkt, kann die Work bei Beziehungen sein und was bewirken? So, wie hat sich die Work auch vielleicht für dich bemerkbar gemacht als eine eventuell sogar nützliche Sache in einer Beziehung?
Unglaublich. Also gibt es zwei Sachen, auf die ich da gern eingehen würde. Das eine ist, bevor ich die Work kannte und ich geglaubt habe, im Außen ist meine Ursache für meinen Stress, ne? Mhm. Dann war ja auch immer der Partner schuld.
Yep.
Das heißt, irgendwas fühlt sich stressig an, bin verletzt oder so, und dann gehe ich darüber mit meinen Gedanken und sage, ich bin verletzt, weil du. Mhm. Was auch immer das dann ist. Und dann fühlt der andere sich angegriffen und kommt zurück mit irgendwas. Ja, aber du hast doch. Und dann ist man in diesem üblichen Ping-Pong, was meist in Streit endet.
Ja.
Und Worker, das Geniale daran ist, Worker haben sich angewöhnt, ihre stressigen Gedanken aufs Papier zu bringen, nicht gleich da nach außen zu kämpfen, sondern das für sich selbst anzuschauen. Die wissen schon, ich bin das. Wenn ich verletzt bin, liegt es an irgendwas, was ich glaube. Ja, das ist bei mir. Mhm. Mein Muster, meine Gedanken, meine Gefühle. Das heißt, die sind schon von vornherein bereit, bei sich zu gucken. So, das ändert alles, ja, in der Beziehung. Wenn ich merke, wenn ich dir sagen kann, oh, ich bin verletzt, und nicht mehr sage, du hast mich verletzt. Oh, das hat mich gerade getroffen, darf ich mal kurz schauen, was das war? Ja, oder, oh, ich fühle mich gerade nicht so gut, das ist was total anderes. Und kommt auch beim anderen ganz anders an, da gibt es keine Schuldzuweisung, sondern man hat einfach, man lebt miteinander und jeder erlebt was und das schaut man sich liebevoll miteinander an, weil ich kriege ja nicht die Schuld dafür, dass der andere das jetzt fühlt.
Ja.
Ich muss für den anderen gar nichts mehr regeln, ne? Oder ich muss nicht irgendwie sein, damit der andere sich wohlfühlt.
Ja.
Sondern jeder guckt bei sich. Das ist etwas, das ist wie eine Revolution in einer Beziehung. Das ist der Wahnsinn, wenn man das ändert, ist der Knaller. Und dann gibt es noch die Sache mit den Angelegenheiten. Das spielt eigentlich da auch ein bisschen mit rein. Das hat ja Katie so schön auf den Punkt gebracht, dass sie sagte, sie hat nur drei Arten von Angelegenheiten gefunden im Universum. Meine eigene ist die, wo ich wirklich handlungsfähig bin, wo ich wirklich was tun kann. Dann deine oder eure. Und dann die des Schicksals, des Universums oder Gottes. Ja. Und wenn ich nicht in meiner Angelegenheit bin, ist Stress vorprogrammiert.
Sie hat gesagt, also alternativ hat sie für Gottes Angelegenheit auch die Realität genannt.
Ja.
Ja.
Mhm. Also wenn ich gedanklich oder auch tatsächlich in der Angelegenheit meines Partners bin, dann ist Stress vorprogrammiert. Dann mische ich mich da drüben ein, wenn ich denke, der sollte, er müsste... Das gehört sich doch, dass er ein Partner ist, so und so. Hm. Oder wenn ich diese Konzepte über die Beziehung habe, ne, wie das zu sein hat, und dann ist er plötzlich anders. So, dann bin ich gedanklich aber nicht bei mir. Dann bin ich gedanklich da drüben, wenn ich ihm sage, was er tun soll. Hm. Und wie er zu sein hat, damit ich glücklich sein kann. Ja. Und wenn man das leben kann, immer wieder zu gucken, bin ich in meiner Angelegenheit? Oder befinde ich mich wieder auf dem Hoheitsgebiet des anderen? Sage ich dem wieder, was er tun soll? Mische ich mich da wieder ein? Wie übergriffig ist das, dem anderen zu sagen, wie der sein soll? Wenn man das mal richtig verstanden hat und lebt, dann gibt es diese komische Verzettelung nicht mehr, die viele Paare haben. Dass sie gar nicht mehr auseinanderhalten, wo kommt denn der Stress jetzt her? Mhm. Wer hat jetzt was angefangen und diese Diskutiererei und so, bis sie dann aufgeben, kraftlos, stundenlang diskutiert, gestritten, Pause gemacht, sich wieder aufgeregt und dann irgendwann einfach, ich kann nicht mehr. Ne? Und dann weiß man überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist und wo man eigentlich angefangen hat, worum es eigentlich geht.
Ja.
So. Und wenn ich gut in meiner Angelegenheit bleiben kann, dann bin ich immer da, was kann ich tun, damit es mir wieder besser geht, ne? Und nicht, was musst du tun, damit es mir besser geht. Und das
Ja.
Das auseinanderzuhalten ist in Beziehungen wirklich ein großer Schlüssel. Nicht immer den anderen verantwortlich zu machen für mein Leben oder für meine Gefühle.
Hm. Okay, wunderbar. Das hört sich ja so an, als hat sich da auch bei dir da richtig viel getan, dann dadurch die Work. Ja. Das ist wahrscheinlich gar nicht zu vergleichen, die Beziehung jetzt als vorher, vor der Work.
Ja, und es kommt ja noch die Beziehung zu mir dazu.
Ah, ja.
Die mir jetzt, und das ist nur meine Antwort, ja, aber die mir jetzt wichtiger ist als die Beziehung zu anderen.
Mhm.
Meine Beziehung zu mir. Ich bin der erste Mensch, der immer mit mir ist.
Ja, genau.
Ich bin ja immer da.
Ich würde absolut zustimmen, ja.
Ja. Erstmal muss es für mich stimmen. Das war auch für mich eine Art Revolution. Das wirklich. Manchmal erlebe ich noch was, wo ich manchmal ein, zwei Tage brauche oder vielleicht eine Stunde oder so, wo ich merke, wow, jetzt will ich es wieder irgendjemand recht machen. Oder jetzt versuche ich wieder für jemanden gut dazustehen oder so, ja. Und das merke ich dann aber an dem Schmerz, das Symptom, da stimmt was nicht. Das Symptom ist für mich nicht mehr die Idee von, der andere muss irgendwas anders machen, sondern warte mal, ich bin irgendwie über meine Grenze gegangen.
Hm.
Ich habe irgendwas gemacht und das finde ich. Das schreibe ich in dem anderen Buch auch, da gibt es ein ganzes Kapitel dazu, in diesem Auf ins fette pralle Leben, das neuere Buch. Ne? Früher war es so, ich fühle mich so, ich bin verletzt, weil du. Und das Neue ist, ich bin verletzt, weil ich.
Mhm.
Diese Umkehrung zu schauen, was habe ich gemacht, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Was habe ich unterlassen oder was habe ich nicht gemacht oder was habe ich gemacht, was habe ich gedacht.
Ja, was habe ich geglaubt.
Worauf habe ich nicht geachtet, ja. Und da kann man auch immer was finden. Und so bleibe ich in meiner Kraft. Da gebe ich das nicht ab an den anderen. Ja? Der hat mich verletzt. Der macht es, dass ich mich so fühle.
Aber das bedeutet nicht, dass man die Meinung von jedem unbedingt immer gut finden muss.
Ah, nee.
Weil ich habe zum Beispiel einige schwule Freunde, aber wenn Leute kommen dann um die Ecke und sagen, Schwule sollten nicht heiraten und ich kenne den Schmerz von meinen Freunden dabei, wenn sowas passiert, dann sagen wir mal so, ich werde zwar nicht eine Furie oder sowas, aber es passiert schon, dass ich dagegen rede oder so, weil es sich authentisch für mich anfühlt, zu sagen, nein, aus meiner Erfahrung ist das nicht richtig und so.
Mhm.
Aber es ist natürlich auch, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, da ranzugehen, zum Beispiel, voller Wut, du bist schlecht und solltest nicht so sein, wie du bist, und du bist so, wie du bist, und ich sage aber trotzdem meinen Anteil sozusagen.
Genau, ne? Ohne die Erwartung, dass der andere das verstehen muss oder seine Meinung ändern muss. Ne?
Ja.
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 Dieser Respekt, dass man den anderen lassen kann, so wie er erstmal ist jetzt gerade. Ne? Weil das bringt wieder nur Unheil, wenn der merkt, dass er geändert werden soll, dass man dann was bei ihm rumfummeln will, ne?
Ja.
Dann ist er ja auch nicht mehr bereit zuzuhören.
Ja, das stimmt. Ich habe noch ein paar letzte Fragen, bevor wir dich dann wieder entlassen. Und zwar einmal, ich habe gehört, dass du als Sprecherin bei der Online-Frauenkonferenz dabei bist. Mhm. Die kommt, glaube ich, jetzt im November. Je nachdem, wann ihr das Video sieht, ist das entweder schon vorbei oder gerade mitten dabei. Aber es geht bei dieser Online-Frauenkonferenz um das Thema Erblühen der Weiblichkeit und Sexualität.
Mhm.
Kannst du mal darüber sprechen, was dies für dich bedeutet, wie du da mitmachst, dein Anteil und was das für dich bedeutet?
Erblühen der Weiblichkeit und Sexualität?
Ja.
Also ich kann mit Weiblichkeit jetzt, weiß ich nicht genau, was das ist. Ja, das fühlt sich an wie irgend so ein Konstrukt. Aber erblühen dessen, was ich bin. Das, was wir vorher schon gesagt haben, das kann erblühen. Das kann ich eigentlich dadurch, dass ich es erlaube, kann es erblühen.
Mhm.
Und dann kann ich, also wenn ich mit meinen Gedanken keinen Widerstand gebe gegen das, was ist, ne, dann kann ich einfach sein. Spontan, einfach, schlicht, dann bin ich halt einfach das, was ich bin. So, und dann dürfen die Emotionen da sein, dann dürfen meine Triebe da sein, dann stehe ich dem halt nicht im Weg und das fühlt sich immer einfach an und das ist ja, ob das nun Sexualität ist oder Arbeit oder Kindererziehung, ja, mhm. ist eigentlich wurscht. Bei der Sexualität merken wir es manchmal schneller, ja, weil es so empfindlich ist. Da kann man schnell merken, stimmt irgendwie nicht. Mhm. Bin ich nicht im Fluss mit mir oder ich gehe über die Grenze oder ich mache was, was ich gar nicht machen wollte. Oder ich glaube irgendwas Stressiges, was ich hier muss oder was ich tun sollte.
Ja.
So. Oder was der andere jetzt will, oder ich bin halt schön in der Angelegenheit des anderen. Ich weiß doch, dass er das und das mag und das muss ich jetzt machen damit und so weiter.
Ja.
Ja. So, und habe ich diese ganzen Konzepte da nicht und folge ich den Gedanken nicht, dann bin ich einfach und dann fließt es ganz von selber. Dann passiert es natürlich auch, dass es mit manchen Menschen nicht so gut fließt, aber das spüre ich ja dann. Das kann ich ja dann merken, da gehe ich dann einfach nicht weiter. Es gibt ja Leute, die zwingen sich jahrelang Sex zu haben mit jemandem, okay. wo das gar nicht wirklich passt.
Ja.
Ach, wir kriegen das schon. Dann diese ganzen Gedanken, die dann irgendwie sagen, okay. Na, wir lernen das, wir gehen auf den Tantra-Kurs.
Das soll ja schön sein.
Ja. Oder einfach glauben, ja, ich muss erst nur noch mal 3 Jahre worken, so, dann wird es schon gehen und so weiter.
Oh Gott. Oh mein Gott, okay.
So.
Oh je.
Also ich mache da gar nicht so eine große Trennung, weil wenn ich meinen Gedanken nicht mehr so folge, das ist was, wo die Work mich auch hingebracht hat, gar nicht mehr so viel in Gedanken zu hängen. Mhm. Oder ich bemerke sie einfach, dass sie auch da sind. Aber wenn ich diesen Gedanken nicht mehr so folge, dann ist die ganze Welt sinnlich. Dann habe ich ja mehr Wahrnehmung. Dann ist mein Schalter mehr auf Wahrnehmung ausgelegt. Und Wahrnehmung ist immer was Sinnliches. Sehen, ne? Sehen ohne bewerten. Überhaupt erstmal den Baum da draußen wahrzunehmen, wie die Blätter sich da im Wind bewegen und welche Farbe die Blätter haben und wie unterschiedlich die Farben auch sind, ne? Wenn ich da jetzt hinschaue. Wenn ich nur in meinen Gedanken hänge, bemerke ich das alles gar nicht. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, spüren, innen. Da ist so viel Sinnliches. Da ist das ganze Leben, der ganze Tag ist sinnlich und ein bisschen zu sexuell, ja. Da ist gar nicht so eine große Trennung von wegen, das ist mein normales Leben und das ist das sexuelle Leben, ja. Da gibt es ja gar nicht so einen großen, nicht so eine Trennmauer dazwischen.
Okay, gut, also kriegst du was zu diesem Kongress bei, wobei du jetzt nicht explizit auf Weiblichkeit unbedingt das Ganze umgrenzt, sondern allgemein und vielleicht Themen ansprichst, die vielleicht Frauen besonders interessant finden, ja, aber da auch dann sehr allgemein rangehst und sehr, also mit einem größeren Fokus als nur dieses Weiblichkeit und so.
Ich habe halt nicht so ein Gefühl dafür, was Weiblichkeit ist jetzt, also da erschließt sich mir nichts.
Okay.
Das ist, glaube ich, kann für jeden was anderes sein, ne? Und ich habe jahrelang gehört, ich soll weiblicher sein, insofern ich soll mehr Röcke tragen, ich soll mich mehr schminken, ne? So Männer, die sich so Sachen gewünscht haben, oder damit ich ihrem Sex-Idol entspreche, ja, hohe Schuhe tragen und sowas
alles. Dann sind wir wieder bei der Angelegenheit des anderen, was?
Und ich merke, ich komme nicht weiter, wenn ich mir sage, ich möchte meine Weiblichkeit erblühen lassen. Ich will einfach erblühen lassen, was da ist. Fertig, ja. Ob das dann, wie ich das dann wieder nenne, ist ja wieder nur so eine Benennung, ist wieder nur eine Interpretation. Ob das ein weiblich oder männlich ist, ist mir eigentlich total egal, wie das genannt wird. Mir ist wichtig, dass das da sein darf, was ich auch fühle, das, was auch wirklich da ist. Ja. Dann fühle ich mich wohl, dann fließe ich, dann ist alles einfach und leicht, dann bin ich einfach nur das, was ich bin, ohne dass ich dafür einen Namen haben muss. Eine Benennung, irgendeine Bezeichnung.
Ja, wunderbar, schön. Dann möchte ich auf jeden Fall eine Sache noch ansprechen, und zwar dein aktuelles Buch. Das heißt, Auf ins fette, pralle Leben. 12 Experimente, wie man sich das Leben leichter machen kann. Und im Inhalt war also gestanden, dass in einem Selbstversuch hast du dich praktisch so für ein Jahr auf die Suche nach dem schönen und entspannten Leben begeben.
Ja.
Und du wolltest rausfinden, wie du wirklich leben möchtest. Und dann hast du wohl jeweils einen Monat mal getestet, eine bestimmte Idee, die dabei helfen soll, jedenfalls das Leben einfacher zu machen. Ob das dann so war oder nicht, sei dahingestellt. Das liest man dann im Buch. Aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen. Und wir müssen ja nicht alles vorweggreifen. Es wäre schon spannend, was du so da so gemacht hast.
Ja.
So, was zum Beispiel so ein, zwei Beispiele, was du da ausprobiert hast und vielleicht bei einem sogar ein bisschen verrätst, was dabei rausgekommen ist.
Also, das waren alles Experimente, die auch mit der Work zu tun haben. Mhm. So, es ist nicht von der Work getrennt.
Okay.
Und es gab zum Beispiel sowas wie Ärgern. Ne? Wo kommt das eigentlich immer her, dass man sich ärgert? Und ich habe festgestellt, dass ich mich immer ärgere, wenn ich eine Forderung an jemand anders habe. Wenn ich was verlange. Wenn ich gedanklich glaube, ich weiß es besser, so und so muss es sein, oder der andere soll so und so reagieren oder das und das machen, und dann macht der das nicht meinem Konzept entsprechend. Wir brauchen ja bloß mal diese Straßenverkehrsordnung nehmen, ja. Einer weiß besser, der muss aber blinken, ne? Und dann hat der vor mir nicht geblinkt. Und dann habe ich aber die Forderung an den, weil es in der Verkehrsordnung steht, der sollte blinken. Hat er nicht. Und dann habe ich die Möglichkeit, mich zu ärgern. Oder das Recht. Ja. Und irgendwie habe ich festgestellt, durch eine Work, die ich da gemacht habe, ich kann eigentlich überhaupt gar nichts fordern. Ja. Ich habe gar nicht das Recht dazu, von anderen Leuten was zu fordern. Selbst wenn wir einen Vertrag unterschreiben, ja, selbst dann. Eigentlich in meiner friedlichen Welt kann ich Leute was bitten, und ich kann in meiner Angelegenheit bleiben und zum Beispiel im Straßenverkehr selber aufpassen. Ja, einfach selber spüren. Witzig ist ja, ich merke es ja doch, dass der andere, ne, links abfahren will. Meistens merkt man es ja doch. Oder wenn die Leute rechts nicht blinken, wenn sie rechts ranfahren und dann einen Parkplatz suchen. Ne? Ja, blink doch! Hier, oder? Wie soll ich denn das hier sehen oder so? Aber man hat es ja doch, wenn man ehrlich ist, hat man es ja doch mitgekriegt. Da bremst jemand, fährt langsamer und so. Und man merkt ja, der sucht einen Parkplatz. Aber das System, was ich aufregen will, sagt, ja, hier, falsch, ja.
Ja.
So, wenn ich diese Forderung habe, immer wenn ich eine Forderung habe und der andere erfüllt die nicht, dann gibt es den Ärger. Und eine Forderung ist aber nichts Friedliches. Da will ich recht haben, ne?
Ja.
Da will ich besser sein als der andere, irgendwie besser gestellt sein, über dem stehen oder was auch immer, ist nicht friedlich. Schon in meiner Intention.
Oder du glaubst, der andere muss was ändern, damit du im Frieden sein kannst.
Genau, sollen sie gefälligst sich alle an die Straßenverkehrsordnung halten. Aber so ist die Welt nicht, ne? Die Leute halten sich nicht immer an die Regeln, einschließlich ich. Ja, wenn ich gerade mit einem Gedanken bin oder irgendwas mit meiner Tochter vielleicht im Auto singe oder so, ja, dann kann es auch passieren, dass ich mal nicht blinke oder was auch immer, ne? Aber das war so ein Kapitel, ärgern oder sich Sorgen machen war ein Kapitel. Wie kommt es immer dazu und wie kann ich diese Sorgen mal gehen lassen? Und dieser feine Staub, der da immer so reinbläst. Oder zum Beispiel Kritik als Geschenk annehmen. Viele Leute, merke ich immer, wir haben so Angst vor Kritik, ne, und begeben sich nur mit Leuten, die ihnen wohlgesonnen sind und die ihnen noch freundliche Sachen sagen, und erschrecken sich wahnsinnig, wenn mal jemand mit einer Kritik um die Ecke kommt. Und in dem Kapitel zeige ich, wie man Kritik sogar als was Nützliches sehen kann, als ein Geschenk, als etwas, was mir helfen kann, mich weiterzuentwickeln. Was ist da noch in dem Buch? Hetzen, die Hetzerei, das verhetzte Leben. So, da, wo ich gemerkt habe, ja, ich will immer so viel auf einmal machen. Da gibt es so einen Druck, irgendwie ganz viel erledigen zu wollen. Und dann habe ich gemerkt, ich renne schon zum Wasserkocher, nur weil der sagt, der ist fertig. Weißt du? So, ich lasse mich sogar schon von Objekten irgendwie antreiben. Da habe ich eine gute Möglichkeit gefunden, Sachen einfach hintereinander zu machen, ne, und nichts Neues mehr anzufangen. Nicht immer, während das andere wartet, schon was Neues zu beginnen, zum Beispiel, war eine Möglichkeit. Einfach eins nach dem anderen. Ja, das klingt so einfach jetzt, ne? Was gibt es noch für Kapitel? Jetzt habe ich das Buch nicht dabei, alles aus dem Kopf. schreibe ja schon gerade wieder an dem dritten Buch.
Ja, es ist auch okay, wenn einiges offen bleibt. Ihr hört hier, liebe Leute, wenn ihr das jetzt schon spannend fandet, auf ins fette, pralle Leben von Ina Rudolph. Das findet ihr sicherlich ganz leicht bei Amazon oder sonst wo.
Ja.
Ja, und hat auch da sehr schöne Bewertungen. Ich habe es jetzt leider nicht gelesen, aber...
Du hast das, ja, das andere gelesen.
Genau, das war auch sehr, sehr, sehr schön. Ja, dann wollte ich dich noch fragen... mal sehen mal ganz kurz, welche Frage ich jetzt noch besonders interessant finde.
Soll es die letzte sein, ja? Welches darf die letzte Frage sein?
Warte mal, lass mal ganz kurz gucken. Ich habe noch 3 Fragen für dich. Aber vielleicht beantwortest du die auch relativ kurz. Ja, nein, vielleicht. Ist Erleuchtung oder Erwachen ein Thema für dich? Weil das ist oft sehr viel Thema auf Jetzt-TV.
Mhm.
Und bedeutet dies der Wegfall von Identifikation mit der eigenen Geschichte?
Also ich kann merken, wenn meine Geschichte wegfällt, da kann ich ja auch, kann mich auch fragen, wer wäre ich ohne meine Gedanken über mich?
Mhm.
Dass das eine große, große Erleichterung gibt. Ich mache das manchmal auf so einem Spaziergang oder wenn ich irgendwo hinfahre, so, ja, mich zu fragen, wer wäre ich, wenn ich nicht wüsste, wie alt ich bin, welches Geschlecht ich habe, dass ich, ja, ob ich Kinder habe oder nicht, was ich beruflich gemacht habe. Wenn das alles mal wegfällt, wenn ich das gedanklich mal wegnehme, ne, dann bin ich sowas von frei, dann weiß ich auch gar nicht, was ich als nächstes mache. Dann könnte ich gleich losgehen, über die Felder gehen und irgendwas anderes machen. Meistens mache ich das nicht, weil aus dieser Freiheit heraus kann ich mich wieder oft für das entscheiden, was ich sowieso gerade mache, weil das liebe ich ja auch.
Ja, klar.
Aber trotzdem, dieses Freiheitsgefühl ist unglaublich, wenn die ganze Geschichte wegfällt.
Mhm.
Und es geht so, ne? Es geht so einfach, gedanklich das einfach mal wegzunehmen. Bei mir kommt die Geschichte immer wieder, aber ich habe nicht mehr so eine, ich weiß nicht, ob ich noch identifiziert bin, wahrscheinlich schon, aber es liegt mir nicht so viel dran.
Mhm.
Das ist irgendwie vorbei und manchmal kommen ja noch Leute und sagen, oh, ich kenne sie noch aus dem Film oder aus der Serie oder ne, Schauspieler.
Ja.
Und dann merke ich so, ja, die Identifikation ist irgendwie komplett weg. Ne? Das ist irgendwie, dann merke ich so, ah, die finden das noch toll, aber ich habe damit ja nichts mehr am Start. So.
Ja, ja.
Und ja, diese Geschichte... Wer weiß schon, ich meine, diese ganzen Erinnerungen, ob das alles so wahr war, ne? Man merkt sich immer die Bewertung von irgendwas.
Hm.
Ja, also das Erwachen ein Thema, ich finde das ein spannendes Thema.
Einfach nur deswegen,
ich
weil
ich gucke Sachen auf Jetzt TV.
Katie sagt ja oft, dass sie ein Erwachen hatte und dann bla bla und so, da kam die Work.
Also mein erstes Erwachen war auch durch die Work. Ja, erstmal überhaupt zu verstehen, dass ich nicht meine Gedanken bin, sondern dass ich ein wahrnehmendes Wesen bin, was ja auch die Gedanken wahrnehmen kann. Das ist schon unglaublich befreiend. Ob das jetzt ein Erwachen ist, keine Ahnung, oder das Erwachen ist, weiß ich nicht. Aber ich strebe nicht nach Erwachen, ich gebe mir nicht Mühe, ne, nach einem Plan so und so jetzt dorthin zu gelangen. Mein Leben ist super schön, so wie es ist.
Okay, ja.
Und vielleicht passiert es irgendwann, keine Ahnung. Aber mich interessiert das Thema immer. Ich lese diese Beiträge und finde das interessant.
Was du gesagt hast von wegen diesem, dass du dann das Gefühl hast, dass das durch dich geschieht oder und nicht nur aus dir, also du das nicht die erste Instanz bist, sondern durch dich geschieht, das ist auch sehr eng verbunden damit. Naja gut, okay, also dann die zweite von den letzten 3 Fragen wäre, hat der Beruf der Schauspielerin eine spirituelle Dimension deines Empfindens nach, in dem Sinn, dass beim Schauspielen offensichtlich ist, dass nur eine Rolle gespielt wird und dies im wirklichen Leben dann auch einfacher verstanden werden kann?
Also ich erinnere mich an so einen Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich alles bin, dass ich diese Figuren ja nicht spiele, sondern einfach den Anteil in mir finde, den diese Rolle hat. Ich habe zum Beispiel mal eine Prostituierte gespielt. Jetzt habe ich mich noch nie prostituiert. Also ich stand nicht auf der Straße oder habe irgendwie Geld bekommen für Sex. Und trotzdem konnte ich diese Anteile in mir finden. Mhm. Wo habe ich mich schon mal wie verkauft? Ne? Wo wollte ich was haben und war dafür irgendwie unaufrichtig? Habe dafür was gegeben, was ich aber nur gegeben habe, damit ich das bekomme. Mhm. So in der Art. Ja, ich kann diese ganzen Teile in mir finden. Mhm. Und so konnte ich feststellen, im Kern ist alles in mir vorhanden. Mhm. Insofern bin ich alles. Ich brauche es nur erlauben oder ich brauche es sozusagen nur mal sehen. Und diese Beispiele dafür finden, dass ich alles bin. Und wenn jeder alles ist, dann können wir uns immer erkennen. Wenn wir das nicht wegdrängen und sagen, nein, das bin ich nicht. Ja? Also sagen, da gucke ich nicht hin.
Ich bin immer nur lieb und nett, ich bin nie negativ zum Beispiel.
Ja, genau. Ich bin die Positive, die andere ist die Negative. Ne? Die muss sich ändern. So.
Ja.
Und durch diese Umkehrung eben bei der Work kann ich immer erkennen, ich bin das auch. Ich habe diese Anteile auch. Ich bin alles.
Ja.
Weißt du?
Mhm.
Und das war beim Schauspiel damals schon so vorhanden, dass ich gemerkt habe, ja, ich könnte das ja gar nicht spielen, wenn ich das nicht irgendwie in mir hätte. Ich könnte das nicht verkörpern, wenn es nicht auch in mir wäre.
Ja, super. Dann kommen wir mal zu der letzten Frage. Das ist
die Frage,
die ich fast jedem stelle. Also bisher habe ich sie eigentlich noch jedem gestellt. Bis dann irgendwann mit mir gesagt wird, dass ich vielleicht eine andere letzte Frage mal wählen soll. Aber es ist auch spannend, weil die Antworten sind völlig unterschiedlich. Mhm. Wenn ein dir bekannter und geliebter Mensch, der jetzt zum Beispiel die Work auch nicht kennt, ne, zu dir gehen sollte und dich verzweifelt fragen würde, hilf mir, Ina, ich bin so unglücklich. Was kann ich tun, damit mein Leben glücklicher und erfüllter wird? Also der ist jetzt vielleicht nicht gerade dabei, dass er sich umbringen will, aber es trotzdem wirkt sehr unglücklich. Mhm. Was würdest du dir diesen Menschen denn dann raten?
Das ist ein Mensch, der mir nahesteht.
Du magst diesen Menschen. Ja. Er ist offen für das, was du sagst.
Ja, also das allererste, was ich machen würde, wäre das erstmal da sein lassen, was da ist, dieses Unglück. Ich würde es nicht gleich wegmachen wollen, sondern es erstmal einladen. Also spüren möchte derjenige vielleicht Kontakt, ja, vielleicht umarmen oder einfach erstmal damit sein, dass das da ist. Das ist, glaube ich, erstmal das allererste, was ich merke in meinem Alltag, was so oft übergangen wird. Ja, vorhin hat mir meine Tochter so eine Geschichte erzählt. Was sie so nervt an anderen, ist, wenn jemand sagt, oder wenn sie ihre Meinung sagt, ich habe das und das und das, oder da und da ist es unangenehm, dann sagen ihre Mitschüler immer, ja, aber das ist doch schön dort, sieh doch mal, ist doch alles total nett. So, das heißt, die reden immer gleich dagegen und versuchen, ihre Meinung zu ändern.
Kenne ich auch.
Na, aber wenn jemand unglücklich ist, dann ist es total hilfreich, im ersten Moment überhaupt erstmal das so zu nehmen, wie es ist. Ja, derjenige ist unglücklich.
Mhm.
Okay, komm her, ja, lass uns das erstmal fühlen. Nicht, und ja, aber sieh doch mal, du brauchst doch gar nicht unglücklich sein, so, ja?
Mhm.
Dann fühlt derjenige sich nicht verstanden, dann ist er nicht angekommen, ist er nicht aufgehoben. Überhaupt erstmal hier merken, dass er hier willkommen ist, so mit allem, was er mitbringt, ne? Mit dem Unglück auch. Und ich fange nie an, einfach so eine Work zu machen, wenn jemand unglücklich ist. Ne? So, wir können einfach erstmal mal gucken, was derjenige will. Und ich frage dann immer, hast du Lust zu gucken? Oder möchtest du hören, was mir dazu einfällt? Ich sage nicht einfach gleich meine Ratschläge. Mhm. Ja, mach doch mal dies, mach doch mal das. Weil das ist ja gar nicht die Work, ne? Diese Ratschläge. Mir geht es auch auf den Senkel, wenn Leute ungefragt und sehr schnell Ratschläge geben.
Ja, ja.
Es fühlt sich einfach wie Trennung an. Die sagen, was für sie passt, aber das heißt ja nicht, dass es für mich passen würde.
Ach so, Na super, den Fehler habe ich vor kurzem gemacht. Okay, mach einfach weiter. Jetzt verstehe ich, warum da die Antwort ein bisschen verhalten war. Okay. Sorry.
Ja, also das Erste ist, erstmal das Unglück so annehmen. Erstmal denjenigen willkommen heißen, erstmal mitfühlen, mich mit demjenigen erstmal verbinden, gefühlsmäßig, bevor ich da irgendeine Lösung anbiete. Manchmal ist es schon die Lösung. Mhm. Einfach nur das mal da sein zu lassen, was da ist, kann schon die totale Lösung sein. Nicht gegen das Unglück zu kämpfen, sondern zu sagen, okay, so ist es jetzt, ja. Okay, lass uns zusammen unglücklich sein. Mach mal eine Pulle auf. Nicht unbedingt, aber kann auch sein, ja.
Ja, also ja, für jeden, der sich jetzt gerade gewundert hat, was das war, ich hatte jemanden, dem ich seine YouTube-Videos sehr gern mal kontaktiert und ich wollte mich mit ihm anfreunden, aber der hatte ein Problem mit seinen Videos, das rauscht sehr stark von, und das habe ich ihm einfach, ich wollte ihm den Tipp geben, was er stattdessen machen kann. Offenbar wollte da, war er gar nicht so offen dafür, jetzt irgendeinen Tipp zu hören. Ich hätte ihn vielleicht, das nächste Mal bei sowas frage ich dann zuerst, du, da habe ich eine Idee, hast du Lust dazu zu hören? Und dann, und dann kann man ja schauen. Naja, super, man lernt nie aus.
Das stimmt.
Es war ein wunderschönes Gespräch und ein Interview mit dir, das ich sehr genossen habe.
Habe ich auch.
Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und
wünsche ich dir auch.
Neues Buch ist auch am Horizont.
Ja.
Also da wird man ein bisschen Auge drauf haben, wird irgendwann wieder was Neues erscheinen und vielleicht sprechen wir uns ja dann zu dem Buch nochmal wieder. Herbst 2017. Oh, ist noch ein bisschen hin, ne?
Ja, zum Glück.
Oh ja,
ich muss es ja noch schreiben.
Okay. Also vielen lieben Dank, Ina.
Danke dir auch, Andi.
Alles Gute für die Zukunft. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal wieder, vielleicht zum nächsten Buch oder so.
Ja, gerne. Top.
Bis dann.